Jo, was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin der Host, Damien Seid, mit der Folge 247 und heute haben wir eine Spezialfolge zum Fitnesswissenschaftskongress 2024, der letztes Wochenende an der Uni Würzburg stattgefunden hat. Und wir hatten ja schon vor ein paar Wochen eine Folge mit Professor Dr. Stefan. Und wir hatten ja schon vor ein paar Wochen mit Professor Dr. Stefan Geißler und Professor Dr. Billy Sperlich eine Folge, wo wir eine Vorschau zum Kongress gegeben haben, also welche Leute eingeladen werden unter anderem und auch so die ganze Organisation und die Idee hinter diesem ganzen Kongress, weil der jetzt auch nicht zum ersten Mal stattgefunden hat. Und für alle, die es noch nicht gehört haben, es ist ein Fitnesswissenschaftskongress, also es geht wirklich darum, dass Wissen aus den verschiedenen Bereichen, die relevant für Fitness sind, den Leuten, die in der Praxis vor allem auch zu arbeiten, nahezulegen und auch in die Praxis zu übersetzen. Und der findet alle zwei Jahre statt, immer wieder verschiedene Orte. Also wir hatten schon Düsseldorf, Frankfurt und jetzt eben Würzburg. Und der nächste wird eben in zwei Jahren wieder stattfinden. Wo, weiß man noch nicht. Falls auch jemand zuhört von der Uni, kann man sich auch gerne dann bei denen melden. Und vielleicht kann es dann dort eben stattfinden. Und ich war auch auf dem Kongress. Es war Freitag und Samstag jeweils Kongresstag mit verschiedenen Referenten. Am Freitag hatten wir International Speaker. Davon habe ich jetzt auch zwei Leute hier im Podcast. Der eine spricht Englisch, den habe ich deswegen ganz am Ende hingemacht, für alle, die dann kein Englisch können oder verstehen. Das heißt, könnt ihr die ganze Folge dann hören und dann eben hinten raus, wenn dann auf Englisch das kommt, könnt ihr dann im Endeffekt einfach weiterspulen bis zum Ende oder eben abschalten. Und am zweiten Tag waren dann viele verschiedene Speaker oder Referenten eben zu ganz vielen verschiedenen Themenbereichen. Und habe ich jetzt auch eine gute Auswahl an Referenten, die einfach dann auch kurz ihr Thema vorstellen. Und ich glaube, die Folge ist echt cool geworden, weil man einfach einen Einblick bekommt, was beim Kongress denn alles da, was es alles gab. Und ihr müsst bedenken, es ist nicht mal die Hälfte aller Referenten, die da waren. Das heißt, es gab noch viel, viel mehr. Und ich kann es auch echt jedem nur empfehlen, wenn ihr euch überlegt, nicht sicher seid, ob ihr nächstes Mal hingehen sollt, geht auf jeden Fall hin, es kostet nicht viel. Ihr habt super gute Leute da, die euch dann die Themen vortragen. Man hat Zeit vor allem auch mit den Leuten danach auch zu sprechen und Fragen zu stellen. Also auch wirklich die Experten direkt. Und was natürlich auch mal cool ist bei so einem Kongress, man trifft alle anderen Leute auch, die auch hingehen. Also man trifft vielleicht auch mich, ich treffe dann irgendwelche Leute, die den Podcast hier hören, was immer ganz cool ist. Ich treffe meine Kollegen, die ich selten sonst sehe und ich treffe eben auch viele andere neue Leute, die ich noch nicht kenne. Ich treffe eben auch Experten, die ich vielleicht noch gar nicht kenne. Und habe dann die Möglichkeit, noch mit denen zu sprechen und dann eben auch später mal noch einen Podcast zu machen. Also auch hier, wenn ihr euch jetzt den Podcast anhört und der ein oder andere Referent oder Referentin gefällt euch besonders gut, das Thema ist interessant, dann schreibt mir da sehr, sehr gerne und sagt mir Bescheid. Ich habe mit einigen von denen schon ausgemacht, dass wir eine ganze Folge aufnehmen und nochmal detailliert über die Themen sprechen zu können. Aber gerne nochmal Feedback geben auch, was euch da besonders interessiert. Das könnt ihr wie immer einfach per Instagram machen, mir schreiben, per E-Mail oder auch über die Webseite kraftraumpodcast.de oder auch bei Spotify kann man ja auch kommentieren. Und dann gab es am Sonntag noch den NSCA Praxistag, also die National Strength and Conditioning Association Deutschland. Und zwar gibt es jetzt mittlerweile ja auch seit ein paar Jahren den deutschen Teil der NSCA und da waren eben auch einige Leute da, die dann zu bestimmten Themen theoretisch und vor allem auch praktischen Input gegeben haben. Unter anderem auch Corey Chapman, der ja auch schon hier im Podcast war, der hat dann eine Speed-Einheit gemacht. Und auch hier gibt es schon Leute, mit denen ich auch ausgemacht habe, dass wir auch nochmal eine Folge dann machen, um über die Themen noch genauer auch zu sprechen. Und auch das war sehr cool. Ich konnte natürlich mit meinem Knie leider überhaupt nicht mitmachen. Was aber das Conditioning und auch das Military Fitness hinten raus anging, bin ich ganz froh, dass ich nicht mitmachen konnte, weil die Leute haben auch schon sehr gelitten, glaube ich. Aber war auch sehr, sehr interessant zu sehen. Es waren auch wieder sehr viele Leute auch da, die dann auch teilweise nur für den Praxistag gekommen sind, um dann eben einfach, ja, wenn man selber als Trainer arbeitet, neuen Input zu kriegen und auch neue Ideen zu kriegen, die man natürlich auch direkt mit in die Praxis reinnehmen kann. Und gerade zum Beispiel das Thema Military Fitness oder auch Tactical Fitness wird es ja auch genannt, ist ja sonst ja, für viele relativ unbekannt und man weiß nicht so ganz, wo man sich doch informieren kann. Deswegen fand ich da diese zwei Einheiten auch sehr, sehr, sehr cool. Und auch da einfach wieder cool zu sehen, was die anderen so machen und auf was man sich so spezialisieren kann. So, und dann noch ganz kurz, wie die Folge jetzt aufgebaut ist. Und zwar, ich habe jetzt einige Referenten und ich habe mit jedem versucht, einfach nur ein paar Minuten kurz aufzunehmen, über das Thema zu sprechen. Und es wird einfach immer kurz einen Cut geben und dann geht's eigentlich los mit dem nächsten Referenten. Und dann sage ich vielleicht nochmal zwischendurch ganz kurz was zu den Referenten, aber höchstwahrscheinlich nicht, weil es sind so viele, dass ich die Folge nicht unnötig länger ziehen möchte. Und es kann auch gut sein, dass der ein oder andere Referent bei seinem Namen vielleicht nicht die Titel wie so Professor, Doktor oder auch sonst irgendwas dazu sagt. Deswegen auch gerne einfach in den Shownotes schauen. Da steht nämlich dann immer der Name der Person komplett auch drin, auch wo ihr den dann finden könnt. Ich werde es bei den meisten wahrscheinlich keine Instagram-Verlinkung machen können, aber ihr könnt den Namen auch einfach googeln. Und ich werde auch in den Shownotes die Zeitmarke mit reinpacken. Das heißt, ihr könnt dann auch immer hinspringen zu den Themen, die euch vor allem interessieren. Aber ich kann euch wirklich empfehlen, hört euch alles an, auch wenn das ein oder andere vielleicht irgendwie komplex oder uninteressant oder nicht relevant oder sowas klingt für dich. Ich kann es nur empfehlen, es sind alles Top-Leute und alle Themen sind echt interessant. Deswegen damit viel Spaß mit der Folge. Und dann kommen wir schon zum ersten International Speaker mit einem Thema, was für uns alle super relevant ist und super interessant ist, vor allem für mich auch, gerade mit meiner aktuellen Situation persönlich. Und das Coole an ihm ist, dass er auch Deutsch sprechen kann. Und dann geht es los mit
Michael Kehr.
Was ist dein Forschungsbereich und woran forschst du gerade aktuell?
Mein Forschungsbereich ist herauszufinden, wie die Sportschäden, die Überbelastungsschäden, die anfangen und wie wir sie am besten heilen können. Und in dem Bereich sind wir sehr interessiert im Bindegewebe, die Sehnen. Und das weiß man von der Achillessehne, die Patellasehne und auch in der Schulter. Da gibt es sehr viele Überbelastungsschäden. Und das sind Schäden, die lange Zeit dauern, die den Athleten betrifft, aber auch der normale physische aktive Person. Und diese Schäden dauern lange Zeit. Mhm. Und deshalb ist es eine Herausforderung herauszufinden, wie wir es sehr, sehr früh behandeln können.
Ja, das Thema Sehnen und Tendinopathie nehme ich wahr, als dass es die letzten Jahre an Interesse gewonnen hat. Also gerade auch im Breitensport, im Athletiktraining und überall, es ist wirklich ein Thema mittlerweile. Was würdest du sagen, hat sich jetzt während deiner Karriere als besonders überraschend, eine Erkenntnis, die besonders überraschend war oder wo du vielleicht auch deine Meinung geändert hast?
Ich glaube dann, als ich angefangen habe, da war die Meinung, dass Gewebe wie Sehne, aber auch andere Bindegewebe eine relative inerte oder tote Struktur war, das nur einfach wie ein Band war, das er entweder hält oder nicht hält. Und die Gefunde über die letzten 20 Jahre haben gezeigt, dass es viel mehr Dynamik dort drin ist, dass es wird eine Reparatur, eine Neubildung, das geht ganz dynamisch vor sich. Es geht viel langsamer als in vielen anderen Gewebe, aber mechanische Belastung ist sehr gut für den Gewebe und für die dynamische Änderung. Zu viel Belastung ist natürlich nicht sehr gut. Und wo ist die Balance dort? Das andere, das sich wesentlich geändert hat, ist, dass mit dieser Neuerfassung hat sich auch geändert, dass man früher geglaubt hat, dass diese Überbelastungsschäden eine traumatische Zerstörung des Gewebe war. Und das ist nicht die Natur der Überbelastungsschäden. Die kommen langsam, man hat ein bisschen Problem, man hat ein bisschen mehr Problem. Die kommen nicht so wie die akute Muskelzerrung oder andere Sachen. Und das hat ja uns herausgefordert. Weil was ist jetzt, wie passiert es jetzt, was kommt zuerst, was kommt demnächst? Und das hat sich viel geändert.
Mhm. Und was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Erkenntnisse für den Sportler selbst, der jetzt zuhört, auch die ganzen Trainer, die zuhören, die Sportler betreuen und vielleicht auch die Therapeuten, die dann Sportler dann nach Verletzungen oder auch nach Überlastungen betreuen?
Die wichtigsten Erkenntnisse ist, dass man muss sozusagen weiche Übergänge haben. Man darf nicht zu schnell zu viel machen. Das geht wahrscheinlich von sich selbst, aber das ist einer der wichtigsten Erkenntnisse. Und auch, dass wenn man Probleme hat, dass man nicht nur entweder, so würde ich sagen, Start-Stopp-Technik verwendet, so dass man entweder trainiert oder nicht trainiert. Das heißt, wenn man Sportler ist, dass man nicht nur vom Training weg ist und dann wieder zurückkommt, weil dann wird man ganz sicher den Schäden wieder haben. Dass es so weiche Übergänge gibt, wo man ein bisschen reduziert und auch die Sachen reduziert, die am stressvollsten sind gegenüber die Sehnen. Und das sind Jumps, das sind sehr lange Laufen, sehr lange Zeit laufen und das muss man reduzieren.
Mhm. Und dann gibt's ja noch dieses klassische treat the donut, not the hole, also dass man, wenn man mal Schäden in so einer Sehne hat und vielleicht auch Löcher sogar sehen kann, ich glaube, die Australier sind dann so, die sagen, okay, wir das Gewebe drumherum, das wollen wir trainieren und das Loch ist halt ein Loch und es bleibt dann auch. Und dann gibt es aber auch Stimmen dann eher aus den USA, die dann auch sagen, nö, wir können mit Training und Belastung dann auch dieses Loch wieder schließen können.
Ja.
Hast du da eine Meinung dazu?
Erstens ist es so, dass das sogenannte Loch ist sehr oft kein Loch. Da ist etwas Gewebe drin, das nur ein bisschen anders aussieht. Und es ist nicht zerrissen, es ist nur eine Veränderung in diesem Gewebe. Und das kann man influieren. Wenn man sehr schnelle Bewegungen macht, dann wird es wahrscheinlich dann wird man es nicht so beeinflussen. Man muss mehr langsame Bewegung machen, dann wird man auch dies beeinflussen. Und das heißt, wenn man schnelle Bewegung macht, dann wird man nicht das Gebiet trainieren. Mhm. Aber wenn man mehr langsame Bewegung macht, dann wird man das trainieren. Und dann kann das meiste Gewebe in den Sehnen sich auch verändern mit Zeit. So, deshalb glaube ich ganz sicher, dass man das verändern kann.
Okay. Und dann noch eine Frage aus eigenem Interesse, gerade wenn man Sportler betreut. Verletzungsprophylaxe ist immer ein Thema. Wir wollen die Sportler auch schützen davor, dass wir eben Verletzungen so gut wie es geht vermeiden und vielleicht das Risiko verringern können. Gibt es spezielle Sachen, die man beachten sollte, oder Interventionen, wo wir sagen, die machen Sinn, damit wir dann diese, also außer eben jetzt Belastungsumfänge nicht extrem schnell steigern, solche Geschichten oder mal lange Trainingsphase, lange nicht trainieren und sowas, dass wir eine Tendinopathie vielleicht auch vorbeugen können.
Die Sehnen sind immer trainierbar sehr früh im Leben. Und das heißt, wenn man als Kind schon trainiert hat, dann sind die Sehnen ganz gut. Wenn man später anfängt, dann hat man natürlich eine kleine Schwäche, weil die sind nicht ganz so stark und ganz so gut. Aber ich glaube, dass das Wichtigste hier ist, dass es ist nicht so viel, wie man muskulär bereit ist. Es ist auch die totale Trainingsmenge. Und die beste Schützung für Überbelastungsschäden ist in dem Spitzenbereich über Leute, die Athleten sind, ist, dass man auch beachtet, nicht zu viel macht. Und da ist leider eine Tendenz, dass wenn man ein sehr großes Talent ist, dass man dort dann noch mehr macht. Oder wenn man am höchsten springen kann in Volleyball, dann ist man derjenige, der immer das machen soll, weil dort hat man einen Vorteil. So, manchmal gibt es ja genauso wie in anderen Sportarten auch Situationen, wo der beste Trainer manchmal ist der die Leute herausnimmt und sagen, ich glaube, du hast schon genug trainiert. Und das weiß man ja vom zum Beispiel Schwimmen. Wo da war immer eine Auffassung, dass man, wenn man mehr trainiert, dann wird man besser. Und das bleibt, das hat kein Ende, wo der Trainer oft sagen muss, jetzt ist vorbei. Du musst eine Restitution haben. Und ich glaube, in der früheren Zeit, viele Jahre her, da hat man immer gesagt, dass die Spitzensportler trainieren nicht genug. Aber jetzt sind wir in einer Situation, wo die Restitution wichtig ist. Aber ich glaube, das ist eine mentale Übung für einen Sportler, zu sagen, ich habe jetzt nicht trainiert heute, kann ich immer noch gut sein. statt zu sagen, ja, das wird dich einfach besser machen, wenn du diese Restitution hast. Und man kann sagen, das Bindegewebe, wie die Sehnen, braucht keine Stimulation jeden Tag. Vielleicht die Signale, die man sieht in den Sehnen, wenn man trainiert, die sind dort 72 Stunden. Mhm. Das heißt, eigentlich könnte man jeden zweiten Tag trainieren, wenn es nur um das Bindegewebe geht. Ja. Die Muskeln sind natürlich mehr trainierbar, aber das muss man nicht vergessen. Sondern für die Sehnen, da würde es gut sein, ein bisschen mehr Restitution zu haben.
Mhm. Noch eine letzte Frage, weil das Thema Supplements jetzt gerade auch in dem Bereich jetzt natürlich auch sehr, sehr groß geworden ist, gerade mit so verschiedenen Kollagen-Supplements, Kollagenpeptide. Und da auch letzten Kongress war Keith Barr ja auch da und hat dann auch über Sehnen, auch mit einem Fallbeispiel dann auch gesprochen. Und er wurde natürlich danach in der Fragerunde direkt auf Kollagensupplemente mit Vitamin C angesprochen. Und da sagt er aber auch, dass das alles ein bisschen aus dem Kontext gerissen wurde, dass er zwar schon gesagt hat, man könnte Vitamin C mit Kollagen dann supplementieren, weil dann ist auf jeden Fall mehr Kollagen da. Und die Idee ist dann, wenn wir dann speziell belasten, dann ist dann auch die Synthese auch vielleicht ein bisschen höher und das Material dafür wäre dann da. Ob das am Schluss dann so ist, weiß er nicht, aber es könnte potenziell einen Benefit haben. Das hat er aber auch nur mal so nebenher gesagt, aber alle reden nur darüber. Mhm. Die Forschung ist da ja leider noch gibt's sehr wenig. Also vor allem an Menschen auch. Also
ich glaube, die Forschung in dem Bereich steht ein bisschen hinter den Produzenten des Kollagen. Und ich kenne ja auch den Keith Barr sehr gut. Und ich weiß auch, dass er hat einen Versuch mit sehr wenigen Leuten gemacht und da ist die Idee dort. Wir machen einen Versuch. Es gibt auch andere Gruppen, die machen Versuche jetzt mit Spitzensportler und Kollagen, um zu sehen, ob was darin ist. Ich glaube, und das ist nur meine Beurteilung, dass wir werden vielleicht das Gleiche sehen, das wir gesehen haben, auch mit Kreatin und Muskel, andere Sachen, wo man ein Supplement gibt, dass wenn reichlich von Aminosäuren dort sind, dann ist extra Kollagen wahrscheinlich nicht genötigt, weil das Kollagen wird ja nicht aufgenommen und direkt eingebaut. Es wird ja niedergebrochen und dann wieder aufgebaut. Und das ist auch, was er sagt, dass man muss es in dem Bereich, das muss genügend im Blut sein, um das aufzunehmen. Aber das ist genau das Gleiche mit dem Krafttraining, dass wenn man nichts isst after dem Krafttraining, dann bekommt man nicht größere Muskulatur. Aber es gibt auch eine Übergrenze, wo man mehr Protein nehmen kann, ohne dass man größere Muskeln bekommt. Und ich bin ein bisschen im Zweifel, wenn man eine gute Einnahme von normaler Kost und Nutrition nimmt, ob man wirklich extra dort haben soll. Aber ich glaube, für viele Spitzensportler, wenn es nicht gefährlich ist, dann better safe than sorry.
Ja.
Und dann nehmen Sie es auch, wenn es, und man weiß ja auch vom Krafttraining, wie viel Proteinpräparate eingenommen wird. Und viele von diesen Aminosäuren oder Proteine, die werden ja nie im Körper aufgenommen. Ja. Aber man will sicher sein.
Ja.
Und wenn man dann weiß, es nicht gefährlich ist, und wahrscheinlich ist Kollagen nicht gefährlich, aber vielleicht verwendet man das Geld an etwas, könnte einfach ein besseres Essen zu Hause kaufen, statt diese viele Präparate zu kaufen.
Vielleicht potenziell dann, wenn jemand vegetarisch oder vegan sich ernährt, eher eine Idee, eine Überlegung, dass man sagt, da könnte es mehr Sinn machen, weil es über die normale Nahrung dann wahrscheinlich weniger aufgenommen wird.
Ja, genau. Und das ist natürlich die Frage immer, wenn man ganz spezielle Wege auf seine Diät hat, dann muss man natürlich darauf beachten und besonders in der vegetarischen Ernährung, das weiß man ja auch mit anderen Sachen, dass man muss ein bisschen mehr aufmerksam sein auf die Proteine, wenn man zum Beispiel Muskel aufbauen will. Und das wird wahrscheinlich das Gleiche mit den Sehnen sein.
Dann haben wir als nächstes jemanden, von dem ich seit vielen, vielen Jahren ein Buch in meinem Schrank stehen habe. Das war eines der ersten Bücher, die ich mir selber gekauft hatte zum Thema Krafttraining, gerade als ich mich dann tiefer in die Materie einlesen wollte, und ich kann mir auch gut vorstellen, dass der eine oder andere von euch wahrscheinlich auch sein Buch im Schrank stehen hat Und dann geht es weiter mit
Jürgen Giesing. Ich bin Professor für Trainingswissenschaft und Sportmedizin an der Universität Kaiserslautern-Landau.
Was ist dein Fachgebiet oder welchen Bereich schaust du dir genauer an? Und wo, kann man sagen, liegt auch deine Expertise?
Mein Forschungsschwerpunkt liegt im Bereich Krafttraining, Muskelaufbautraining. Und ich forsche seit vielen Jahren zum Hochintensitätstraining und generell zu der Frage, was macht Krafttraining, Muskelaufbau für die Gesundheit?
Und ich habe es ja vorhin schon mal persönlich gesagt, ich habe ja vor 15 Jahren ist es wahrscheinlich dein Buch gekauft gehabt damals, zu HIT-Training. Ich buchstabiere es immer, weil die meisten haben ja heutzutage bei HIT-Training mit 2 I, das Intervalltraining, immer eher im Kopf. Und das war auf jeden Fall eins der ersten Bücher, was ich zu dem Thema auch gelesen hatte, also schon sehr lange dabei. Was ist denn jetzt in den letzten Jahren aufgekommen oder in der Forschung vielleicht aufgekommen oder auch hat sich bei dir die Meinung irgendwie auch geändert zu einem Thema vielleicht?
Geändert würde ich nicht sagen, aber weiter ausdifferenziert und es ist ein bisschen genauer geworden. Und ein Missverständnis, mit dem ich gern aufräumen möchte, ist, dass ich jetzt ein absoluter Verfechter des Hochintensitätstrainings bin, in dem Sinne, dass diese Trainingsmethode anderen Trainingsmethoden jetzt grundsätzlich überlegen wäre. Und das ist ja nicht der Fall, sondern es ist eine von mehreren sehr gut geeigneten Methoden, die aber manchmal in der Praxis relativ wenig berücksichtigt wird, weil sie sehr anstrengend ist. Aber es ist, wie gesagt, eine von vielen Möglichkeiten, wie man vernünftig und effektiv trainieren kann.
Ich glaube, da die Leute, die sich dann Trainingsmethoden anschauen, die wollen eigentlich nur wissen, welches die beste.
Ja.
Und die vergessen den ganzen Rest, also das Individuum an sich, was das Training macht und die ganzen Umstände drumherum. Und ich sage da eigentlich auch immer gerne, jede Trainingsmethode oder jede Trainingsplanungsmethode, die wir haben, ist eigentlich nur ein Werkzeug, die für bestimmte Sachen einfach besser oder auch schlechter sind. Und gerade das hochintensives Training ist wahrscheinlich bei Leuten, die selten auch nur trainieren können und wenig Zeit haben, wahrscheinlich eine bessere Möglichkeit als ein hochvolumiges Training, wo man auch oft trainieren muss, und Hochfrequenztraining, weil es einfach umsetzbar dann auch ist, solange sie die Intensität auch bringen können. Das ist ja, glaube ich, das größte Problem, was man in der Praxis dann sieht.
Ja, also ein Grundmaß an Intensität muss natürlich bei allen Trainingsmethoden gegeben sein. Aber generell, da stimme ich dir zu, muss die Frage eigentlich nicht lauten, was ist das beste Trainingsmittel oder welches ist die beste Trainingsmethode, sondern welches ist die beste Trainingsmethode für mich, wo ich dann eben meine eigenen Faktoren wie Motivation, Zeitbudget und so weiter berücksichtige, was ich realistischerweise dauerhaft leisten kann. Weil das ist entscheidend, das nützt mir nichts, das vermeintlich optimale Trainingsprogramm zu haben, was ich aber nur durchziehen kann, wenn ich mal 3 Wochen Urlaub habe oder sowas, und aber langfristig eben nicht. Das kann man dann natürlich mal machen, wenn man sagt, jetzt habe ich viel Zeit, jetzt mache ich das. Aber langfristig mache ich eher das, weil ich weiß, das kann ich letztendlich durchziehen.
Dein Vortrag heute ging ja aber um etwas anderes Thema, und zwar Supervision im Krafttraining. Also ob man beim Training von einem Trainer betreut wird oder vielleicht auch ein Trainingspartner könnte da auch mit dabei sein oder ob man auch alleine trainiert. Und für alle, die jetzt nicht da waren und sich das anschauen konnten, was ist so diese Take-Home-Message? Also für den Sportler selbst, aber vielleicht auch für die Trainer oder auch Therapeuten, ist auch nochmal so ein Bereich, wo sowas auch wichtig sein kann.
Ja, also es gibt ein paar Punkte, die man ganz klar zusammenfassen kann, nämlich Supervision, also eine Betreuung im Krafttraining, wirkt sich auf vielfache Weise positiv aus. Es senkt nachweislich die Verletzungsgefahr und wahrscheinlich, da ist die Datenlage noch dünn, aber die Tendenzen sind eindeutig, führt es auch zu besseren Ergebnissen, wenn jemand dabei ist, der mich anleitet, der mich motiviert, der mal draufschaut.
Da sind wir wieder beim Hochintensitätstraining. Das kennt jeder selbst, wenn man mit einem Trainingspartner trainiert oder auch selbst nur jemand da ist, der einen beim Training sieht, trainiert man meistens generell schon ein bisschen intensiver, als wenn man ganz alleine in seinem einen Keller irgendwo auch trainiert und niemand auch zuschaut. Habe ich im Podcast auch schon oft erzählt, dass ich früher mich beim Training einfach gefilmt habe und die Videos dann bei YouTube hochgeladen hatte früher und mich mit anderen Leuten sozusagen ausgetauscht hatte, weil es dann auch einfach motivierender war, wenn man weiß, okay, die Kamera filmt gerade, als wenn ich jetzt ganz alleine in meiner Garage trainiere.
Genau so ist es, ja. Und gerade wenn man in die Muskelerschöpfung oder an die Muskelerschöpfung herantrainiert, ist natürlich unerlässlich, dass jemand da ist, der im Zweifel eingreifen kann und unterstützen kann.
Ja. Und dann haben wir ja noch dieses Thema mit RPE und Reps in Reserve, was im letzten Jahr auch sehr populär geworden ist. Und auch da, denke ich, ist Supervision wieder ein wichtiges Thema, weil gerade Trainingsanfänger das überhaupt nicht einschätzen können.
Ja.
Und die haben dann vielleicht eine Vorgabe in einem Trainingsplan oder auch von einem Online-Coach, die sollen mit Reps in Reserve 2 trainieren oder vielleicht eine RPE 8 und machen das dann gefühlt. Und dann kann eben der Trainer, der dabei ist, aber sagen, da waren noch 5 Wiederholungen locker drin.
Also ja, da genau das haben wir in der Studie mal untersucht und da kam raus, dass Anfänger ihre mögliche Wiederholungszahl und damit auch die Reps in Reserve überhaupt nicht, also wirklich überhaupt nicht einschätzen können. Mhm. Und selbst weit Fortgeschrittene können es zwar eigentlich, aber da es ja auch so einen Faktor gibt wie Trainings, so einen Faktor gibt wie Tagesform, weißt du, ich schaffe normalerweise mit diesem Gewicht 10 saubere Wiederholungen, aber je nach Tagesform sind es nur 8 oder vielleicht sogar 12. Ja? Also das heißt, selbst bei ganz Erfahrenen, die das sehr gut einschätzen können, haben wir Abweichungen, die eigentlich schon in einem Bereich sind, wo es mehr ist als das, was wir uns eigentlich wünschen. Ne?
Mhm.
Ja. Deswegen, also wo jetzt die Muskelerschöpfung oder das Muskelversagen eigentlich liegt, das wissen wir erst, wenn wir es versucht haben. Ne? Und ja. ob es jetzt 3 Reps in Reserve waren, das weiß ich erst rückblickend sozusagen. Ne? Also wenn ich 15 gemacht habe, dann weiß ich, bei 12 wäre es ungefähr gewesen. Ne?
Ja. Könnte man jetzt eigentlich empfehlen, dass so gut wie jeder, wenn er sich's leisten könnte, sich einen Trainer besorgen sollte? Dass man, weil man dann davon ausgehen kann, dass man dann besser trainiert, dass man sicherer trainiert und wahrscheinlich auch größere Erfolge hat?
Ja, habe ich ja in meinem Vortrag auch von einer Studie berichtet, dass gerade in den USA es relativ verbreitet ist, dass selbst die Trainer einen eigenen Trainer haben, ne, wenn sie selber trainieren. Es ist auf jeden Fall so, und das ist auch bei uns verbreitet, dass Leute, die als Trainer arbeiten, nicht unbedingt allein trainieren, manchmal schon, aber dass die einen Trainingspartner haben und manche haben auch einen Trainer, ja.
Und von hier aus geht es weiter mit
Christoph Zinner, Hessische Hochschule für öffentliches Management und Sicherheit. Polizeifachhochschule ist der einfachere Begriff.
Okay. Was ist denn dein Forschungsbereich oder mit welchem Bereich befasst du dich oder wo ist deine Expertise?
Ich bin Trainingswissenschaftler. Von Hause aus. Schwerpunktmäßig würde ich sagen, vielleicht im Ausdauertraining, wobei das mittlerweile Gott sei Dank auch auf alle Bereiche sich ausgeweitet hat. Wenn ich auch hier Disziplinen festlegen müsste, ist es Schwerpunkt Individualsport, wobei auch hier der Teamsport mittlerweile mit drin ist. Und beruflich bedingt, hochschulbedingt sozusagen auch im Tactical-Bereich. Also was kann ich mit Spezialkräften und Polizei, Polizistin machen?
Mhm. Gab's was die letzten Jahre oder auch generell einfach seit du in dem Bereich tätig bist, wo du sagst, das hat dich sehr überrascht, irgendwie eine neue Erkenntnis oder wo du deine Meinung stark geändert hast?
Nö, so extrem würde ich gar nicht festmachen können oder wollen auf irgendwas Besonderes. Es waren immer mehr Hypes. Also ich habe angefangen sozusagen mit dem Hit-Hype, mit dem High-Intensity-Training, wo auch meine Promotion dann drüber ging. Dann der Hype Variables, der immer noch anhält.
Müssen wir bei HIT auf H-I-I-T?
Ja.
Okay, weil wir hatten nämlich davor nämlich H-I-T, da müssen wir klar abgrenzen.
Ja, also genau, richtig.
Hochintensives Intervalltraining, dann im Ausdauerbereich dann.
Ja, richtig, genau. Ja, das und dann den ein oder anderen Parameter habe ich vielleicht unterschätzt in den ersten meiner Jahre.
Mhm.
Also Überraschung würde ich nicht sagen, aber Augen öffnen vielleicht.
Mhm. Der Tactical-Bereich ist ja immer noch mal so, wird das so gesondert immer auch gerne angesehen, auch von der NCL zum Beispiel, gibt es auch gesondert immer den Tactical-Bereich. Gibt es da Sachen, wo du sagst, da ist es einfach wirklich anders wie im normalen Sport oder im Breitensport?
Nee, aber anders nicht, genauso speziell wie von Sportart zu Sportart unterschiedlich ist. Schlussendlich sind die Grundlagen gleich. Ich muss Hüpfen, Rennen, Ausdauer, Kraft und so weiter haben. Die Frage ist nur, mit welchen Rahmenbedingungen habe ich zu tun? Stichwort Ausrüstung beispielsweise, wie im Football, um das mal auf eine Sportart runterzubrechen. Aber es unterscheidet sich dahingehend dann erstmal nicht, außer dass ich eine spezielle Athletenpopulation habe, wenn du so möchtest.
Mhm. Wo vielleicht auch ein bisschen was anderes im Vordergrund auch steht, als
ja,
so diese reine körperliche Leistung.
Natürlich, also klar, da ist viel Decision-Making drin, hast du in jeder anderen Mannschaftssportart auch, dass ich gucken muss, wie geht's Gegner und Freund und Feind miteinander um.
Und dann hat man ja gerade, wenn man so USA, Navy Seals und sowas, ist ja vielen so ein Begriff. Dann hat man so Leute wie David Goggins und sowas, die auf dieses Mentale immer so krass eingehen.
Ja, ja, ja.
Und dann die berühmte Hell Week, da geht's ja dann mehr, gar nicht mehr so, klar, auch ums Körperliche, aber vielmehr auch um dieses Mentale.
Ja, ja.
Ist es ein Aspekt, der da irgendwie noch besonderen Platz hat irgendwo?
Ja, wo man muss, sagt, natürlich.
Da macht man spezielle Einheiten oder spezielles Training, wo wir sagen, da fordern wir die Leute.
Ja, ist drin. Wir haben ein relativ langes Ausbildungszeitraum, zum Beispiel für die Spezialeinheiten, von fast einem halben Jahr. Zugegeben bin ich dann halt eher im Ausdauerkraft Athletic Training mit drin. Aber natürlich ist die mentale Komponente insgesamt in deren Training ein Riesending. Mhm. Ganz klar. Wobei wir da im Sportlichen weniger darauf Wert legen, ehrlicherweise, weil es uns um Entwicklung der physischen Leistungsfähigkeit in erster Linie geht. Und alles Weitere machen dann die Spezialisten aus dem Bereich.
Ja. Wenn man sich seinen Vortrag nicht anschauen konnte, weil man nicht da war, und vielleicht auch gerade zu den Themen HIIT-Training und auch Variables und sowas, die Sportler, die jetzt zuhören, vielleicht auch die Trainer, die zuhören, die Therapeuten, die jetzt zuhören, was sind so Erkenntnisse, die man denen mitgeben kann in die Praxis?
Also mein Vortrag ging um die Frage nach Trainingsstruktur, strukturgebende Elemente im individuellen Ausdauertraining. Und die drei einfachsten Bereiche sind Volumen, Intensität und Häufigkeit pro Woche oder wie auch immer betrachtet, dass man sich anschaut, mit wem arbeite ich. Wir gehen jetzt hier im Fitnessbereich mal von Breitensportlern aus. Das heißt, ich brauche ein gewisses Volumen, um Anpassungen hinzubekommen. Ich brauche eine gewisse Häufigkeit, mindestens zweimal pro Woche oder mehr. Und die Intensität ist das große Thema. Was ist mein Ziel? Fit werden oder Marathon laufen? Das heißt, ja, HIIT, ja, aber auch nicht nur. Das in der einen, auf der einen Seite mit der Frage Variables ist, man muss sich damit auseinandersetzen. Also nur weil es viele Versprechen seitens der Hersteller gibt, Messmethodik sei mal dahingestellt oder Messgenauigkeit, muss ich wissen, wie reagiere ich mit meinem Körper auf das Training und was sagt die Herzfrequenz für mich jetzt zum Beispiel aus? Erfahrung sammeln, schlussendlich.
Ja, okay. Weil Variables ist ja gerade ein riesiges Thema. Ich glaube, im Ausdauerbereich wahrscheinlich schon deutlich länger als im Kraftsport.
Ja, absolut.
Ausdauer sowieso einfach wegen Brustgurt und Pulsmessung.
Absolut.
Mittlerweile sind wir ja aber bei solchen Systemen, die ja dann in der Blackbox mit den Daten irgendwas berechnen und die am Schluss dann sagen, heute bist du super fit, heute sollst du intensiv trainieren oder heute machst du langsam, dein Schlaf war ganz schlecht.
Ja, ja.
Und da habe ich das Gefühl, dass die Leute einfach sich zu arg auf diese Geräte verlassen und einfach das Ding hat jetzt gesagt, ich bin heute nicht fit, also mache ich heute langsam.
Ja. Es ist, also man ist ein zweischneidiges Schwert natürlich. Ne? Es kann unterstützen, Athleten wie auch Trainer mit der Info, du bist gestresst, mach heute mal locker oder du bist gut drauf, du kannst heute richtig Gas geben im Training. Aber wenn ich, wie du sagst, mich zu sehr beeinflussen lasse, dann verliere ich auch das Gefühl für meinen Körper schlussendlich und verlasse mich auf dieses technische Gerät, was ja auch dann nicht das Ziel ist eigentlich, was ich als Trainer habe, dass man Athlet sich selber kennenlernt, einschätzen lernt.
Ja.
Vielleicht noch ein Beispiel, ich weiß, es geht also weg vom Wissenschaftlichen. Wir haben trainiert auf einer Laufbahn, 400 Meter Laufrundbahn und eine Freundin ist mit uns 400 Meter Intervalle gelaufen und sie ist nicht 400, also eine Runde immer gelaufen, sondern so lange, bis die Uhr 400 Meter gemessen hat. Und das ist für mich, boah, ja, was soll ich dazu sagen? Das ist halt zu sehr auf die Technik verlassen.
In dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, da war die 400-Meter-Bahn nämlich keine 400 Meter.
Ja, gut,
da hätte es Sinn gemacht, aber normalerweise auf einer ordentlichen 400-Meter-Bahn sollte man von 400 Meter ausgehen können, ja.
Ja.
Ja, also ja, mehr die Augen auf dem Display, als einfach zu gucken, was um einen rum passiert
Ja.
Und hier aus geht's weiter mit jemandem aus einem Bereich, der für mich relativ unbekannt ist, und zwar Fußball. Ich habe mit Fußball, wie ihr vielleicht auch schon wisst, nichts am Hut. Und dann auch dieser ganze Spielsportbereich, der ja sehr, sehr viel Technologie mittlerweile benutzt, was das Athletiktraining angeht, also dieses ganze GPS-Tracking und sonst irgendwas. Und jetzt geht's weiter mit
Philipp Kunz und Arbeitsbereich beim Willi Sperlich in Würzburg, Uni Würzburg.
Und so dein Fachbereich oder Themenbereich, mit dem du dich befasst oder auch wo du tätig bist, ist was genau?
Alles Richtung Spielsport und da eigentlich speziell im Fußballbereich. Und da beschäftige ich mich eigentlich hauptsächlich mit Periodisierung im Training, mit Trainingsinhalten, alles was physiologisch ist, also nichts taktisch-technisches, alles physiologisches. Welche Parameter können wir messen, welche machen Sinn zu messen und in welchem Volumen und welcher Intensität brauchen wir welche Parameter wöchentlich, so ganz grob gesagt.
Kommst du selber auch aus dem Fußball oder bist du da reingerutscht, weil halt Fußball in Deutschland Nummer 1 ist?
Nee, also ich komme selbst aus dem Fußball, so das war schon meine Nummer 1 Sportart. Ich habe das jetzt selbst nicht sonderlich erfolgreich betrieben, alles auf einem sehr niedrigen Breitensportniveau, freizeitmäßig, aber war schon immer mein höheres Interesse und ich habe dann eben jetzt auch die letzten Jahre im Profifußball gearbeitet, war da als Athletiktrainer tätig und konnte so eigentlich ganz gut so die Theorie, Wissenschaft aus der Uni und die Praxis im Fußball so ein bisschen miteinander verbinden. Und ja, versuche das eigentlich immer noch, habe noch die, meine Promotion läuft gerade noch, die auch eigentlich ums Thema Fußball und Parameter im Fußball geht und versuche da halt so Schnittstellen hinzubekommen. Ja.
Mhm. Gibt's was so die letzten Jahre oder auch durch deine Laufbahn jetzt mit Uni-Forschung und auch der Arbeit, wo du sagst, da hat sich deine Meinung irgendwie deutlich geändert oder deine Ansicht einfach geändert oder auch Besonderheiten, die aufgekommen sind, das heißt, sei es Forschungsergebnisse oder neue Tools, Equipment oder sowas, die dann auch wieder viel verändert haben?
Ja, also ich meine, klar, das Thema Monitoring, was wahrscheinlich jeder zweite, dritte, der hier sitzt, sagt, das ist natürlich ein Riesenthema im Fußball, wird eigentlich auch immer wichtiger, Entschuldigung, ist auch inzwischen komplett akzeptiert, auch jeder Spieler ist auch vorbereitet, ja, ich werde da einen Sensor tragen im Training, im Spiel. Das ist natürlich eine große Welt und da hat sich schon auch der Job, glaube ich, an sich ein bisschen auch verändert, weil es für Athletiktrainer immer ein bisschen weiter weg ging, eigentlich von einer konkreten Arbeit am Feld, immer mehr Richtung Laptop, Datenauswertung, dann Trainingsplanung, Trainingsauswertung, so dass es ja inzwischen auch in großen Vereinen inzwischen einzelne Stellen für diese Position gibt. Also da wird inzwischen halt auch schon wieder unterschieden, teilweise mit Leuten, die wirklich nur am Laptop sind und Analysen machen und die dann mehr am Feld sind. Ich versuche gerade noch, beides so ein bisschen zu vereinen. Das hat sich sicher gewandelt und da hat sich auch meine Arbeit über die Jahre gewandelt, weil da eben diese Datenarbeit immer mehr dazu kam. So von den Trainingsformen und so weiter würde ich eigentlich fast sagen, dass ich schon immer mehr den Eindruck gewonnen habe, dass die einfachen Dinge gut gemacht werden sollten. Also klar, am Anfang probiert man sich ein bisschen aus, man versucht mal die Übung, am Ende kommt man drauf zurück, auch aus organisatorischen Gründen mit 25 bis 30 Mann pro Kader, dass es einfach Sinn macht, Basics zu haben, Basic-Übungen und das sind dann oft ganz klassische Langhantelübungen, bei dem einfach jeder Spieler schon von vornherein weiß, was los ist, wie die Übung funktioniert und dass wir das einfach erstmal gut machen und dann, glaube ich, ist schon viel abgedeckt und viele Sachen, die ich vielleicht so am Anfang noch im Kopf hatte, die ich gerne ausprobieren will und das wäre cool und das wäre vielleicht sinnvoll, würde ich jetzt fast als nicht praktikabel und auch nicht notwendig ansehen.
Hm. Ja, also klar, Fußball ist, glaube ich, nochmal so ein besonderer Sport oder Bereich, vor allem hier in Deutschland mit dem ganzen Monitoring Equipment und so weiter. Da steckt einmal in den Verein natürlich viel Geld drin, die stecken da viel Geld auch rein. Ich glaube, in vielen anderen Spielsportarten und Individualsportarten sowieso ist dann nochmal einfach viel weniger Potenzial auch da, was das angeht.
Ja, ja.
Und es scheint ja schon die Arbeit des Athletiktrainers da deutlich verändert zu haben.
Ja.
Was man ja dann auch sagen muss, da wird der Fußballer gerne auch belächelt irgendwie, da gibt's dann irgendwie die Videos von online wieder mal irgendwie Bayern München auf dem Platz draußen, dann mit einer Langhantel mit 30 Kilo irgendwie trainiert, wo dann der eine ein bisschen Kniebeugen halbe macht und sowas, die ganzen Kraftsportler und irgendwie so Kraftsportliebhaber, die gucken das dann an und sagen, ja, die Fußballer trainieren ja nur einen Quatsch zusammen. Es sind natürlich immer nur die einzelnen Sachen, die man halt mal hier und da sieht.
Ja, ja.
Ich gehe mal davon aus, ohne jetzt Fußball wirklich zu kennen, dass wahrscheinlich am Schluss da trotzdem auch im Kraftraum wahrscheinlich auch ordentlich trainiert wird,
ja,
oder?
Ja, also diese Videos, klar, ich kenne die auch. Ich glaube, man muss da so ein bisschen von zwei Richtungen dran gehen, wenn man jetzt den Fußball vergleicht mit anderen Ballsportarten, zum Beispiel wie Basketball. Zum einen hat man im Fußball nochmal ein bisschen anderen Zugang, weil die Athletik an sich, so Kraftwerte im Basketball, nochmal einen anderen Stellenwert haben. Also da ist einfach gesetzt, so ich brauche eine gewisse Größe, ich brauche gewisse Kraftwerte, sonst werde ich nicht oben ankommen. Im Fußball hat man dann doch nochmal einen größeren Ausdaueraspekt in Sachen, okay, wir müssen einfach auch viel laufen. So wenn halt ein Fußballer 12 Kilometer am Spieltag läuft und das ja nicht nur kontinuierlich, dann ist das natürlich eine andere Belastung und Beanspruchung, wie ein Basketballspieler hat. Deswegen ist da der Fokus schon mal ein bisschen weg von der Kraft, ohne es zu vernachlässigen, aber der Fokus ist ein anderer. Und der zweite Zugang, den man vielleicht dazu beachten muss, ist einfach die Infrastruktur, so dass du mit dem Basketball natürlich vielleicht die Hälfte der Kadergröße hast wie im Fußball. Und schon allein, wer mal mit 25, 30 Leuten in einem Kraftraum war und versucht hat, da ein strukturiertes Training durchzuführen, dann ist man manchmal an dem Punkt, dass man sagt, okay, ich nehme dann vielleicht die low-hanging fruits. So, es ist zumindest was gemacht, auch wenn es nicht optimal ist. Ja, klar, es wäre optimal, wenn jedes Paar dann ein Rack hätte und sich abwechselt in seinen Durchgängen. Habe ich nicht, okay, dann vielleicht muss es mal ein Zirkel auf dem Platz sein. Klar, die Übungen kann man auch optimal ausführen oder nicht. Aber es ist zumindest was gemacht. Es ist besser als nichts. Aber klar, oft ist es wirklich eine infrastrukturelle Schwierigkeit auch, die man dann hat. Aber klar, in den großen Vereinen muss man schon davon ausgehen, dass die Leute, die da sind, wissen, was sie tun. Und dass da auch die Infrastruktur so ausgebaut ist, dass man da auch ordentlich arbeiten kann. Hm.
Für alle, die jetzt zuhören, sind bestimmt noch einige Fußballer mit dabei. Auch Trainer, die im Fußball arbeiten und auch Therapeuten, die im Fußball arbeiten. Kannst du denen irgendwas aus deiner Arbeit mitgeben?
Ja, ich glaube, viele fragen sich ja dann oft so ein bisschen, okay, wie oft die Woche muss ich was trainieren, wann muss ich Kraft trainieren, wie mache ich Oberkörper, Beine, wie teile ich das auf? Ich glaube, das Schöne am Fußball oder auch an anderen Spielsportarten ist ja, dass ich habe, wenn ich jetzt in der Regelsaison bin, an jedem Wochenende einen Fixpunkt. So, ich habe immer einen Wettbewerb und dieser Wettbewerb gibt mir schon viel Periodisierung innerhalb der Woche vor. Das heißt, es ist ja eigentlich fast normaler Menschenverstand, dass ich einen Tag vorm Spiel dann die Beine eben nicht mehr maximal belaste, dass ich auch einen Tag nach dem Spiel oder zwei Tage nach dem Spiel, je nach Sportart auch ein bisschen, auch nicht die hohe Belastung gehen kann. Und da gibt auch, vor allem wenn man mal in die Literatur schaut, gibt es da schon genug Untersuchungen, die vor allem im Fußball zum Beispiel, aus dem Bereich kenne ich mich jetzt eben aus, die zwei Tage nach dem Spiel sehr genau untersucht haben durch verschiedenste Belastungsparameter wie CK-Messung oder sonstiges. Und da klar erkennbar ist, dass es einfach keinen Sinn macht, in den zwei Tagen höhere Belastungen zu fahren. Und dann bleibt am Ende eigentlich schon nur noch die Mitte der Woche übrig. Also dann bleibt schon nur noch drei Tage vorm Spiel, vier Tage vorm Spiel. Und dann ist es viel, sind wir wieder beim Thema Infrastruktur, was habe ich zur Verfügung? Und es ist viel auch so ein bisschen Geschmackssache vom Trainer, vom Athletiktrainer. Womit kommt die Mannschaft gut klar? Womit haben wir gute Erfahrungen gemacht? Und ich denke, das ist eigentlich, man kann viel machen, man sollte sich nicht zu viel unter Druck setzen, alles mitnehmen zu wollen. Also ich muss halt schauen, dass ich meinen Reiz jede Woche habe, sowohl im Ausdauerbereich als auch im Kraftbereich. Das ist im Ausdauerbereich, das Spiel am Wochenende ist schon mal der höchste Reiz. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall unter der Woche nochmal einen, viel mehr ist schon nicht mehr möglich. Und in Kraft zähle ich es genauso. So, wenn wir unter der Woche, in der Mitte der Woche so die höchste Trainingsbelastung haben, dann packe ich da halt auch meine Beinkraft rein. Und alles kurz vor und nach dem Spiel ist schon wieder, macht einfach, muss man die Sinnhaftigkeit dann hinterfragen, ob sowas dann noch sinnvoll ist zu machen. Ne? Mhm.
Da muss dann vielleicht gerade der Hobbysportler im Fußball einfach auch akzeptieren, dass dann während der Saison einfach das andere Training ein bisschen zurückgeschraubt werden muss, gerade wenn man vielleicht fort noch viel zu pumpen oder sowas in der Richtung, dass da halt einfach durch die Spielbelastung und das Fußballtraining an sich halt einfach schon mal weniger möglich ist dann innerhalb der Woche.
Ja, also ich sage, also vor allem in der In-Season, da geht's halt dann, hat das Training dann schon auch vorrangig einen erhaltenen Charakter. Also da geht's dann nicht mehr drum, noch groß Leistung zu steigern. Das ist gerne ein Thema, vor allem im Beinkraftbereich in der Off-Season und in der Pre-Season. In-Season ist das Thema einfach nochmal ein anderes. Klar, ein Amateursportler hat nochmal ein bisschen mehr Freiheiten. Der trainiert vielleicht nur zweimal, dreimal unter der Woche und am Wochenende das Spiel. Das heißt, der kann auch individuell noch ein bisschen mehr on top machen. In einem Profi-Setting, wo du eh jeden Tag auf dem Platz stehst, ist das nochmal ein bisschen was anderes. Wenn wir natürlich über Oberkörper sprechen, sind die Freiheitsgrade noch ein bisschen größer. So, da habe ich auch nichts dagegen, wenn ein Spieler ein, zwei Tage vom Spiel ein bisschen was für sich macht. Solange wir mit frischen Beinen, wie man so schön sagt, ins Spiel gehen. Ich glaube, dieses Beintraining, das ist so ein bisschen das größte Nadelöhr eigentlich, was man im Fußball so hat.
Und dann kommen wir zur kurzen Werbeunterbrechung, denn der Podcast ist für dich kostenlos, für mich aber nicht. Und ich hoffe, bisher gefällt dir die Folge sehr gut. Und du kannst den Podcast gerne unterstützen mit einer 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast und auch bei Spotify. Bei Spotify kann man einen Kommentar schreiben zu den Folgen, auf das ich aber leider nicht antworten kann. Und bei Apple Podcast kann man eine Rezension schreiben. Und dann kannst du natürlich auch den Podcast gerne teilen mit allen Leuten, die irgendwie auch Fitness und Sport begeistert sind. Therapeuten sind, Trainer sind oder eben auch Sportler selbst. Und natürlich dann auch bei Instagram in deiner Story gerne teilen und dabei auch mich markieren, @DamienSeid, und auch gerne meine ganzen Gäste markieren. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, bei meinen Affiliate-Partnern einzukaufen und mit meinem Code Kraftraum erstmal was zu sparen und dabei auch direkt den Podcast zu unterstützen. Mein Code ist Kraftraum, einmal bei esn.com. Dort gibt es alle möglichen Supplements, die man fürs Training brauchen könnte. Es gibt natürlich Eiweißpulver in allen möglichen verschiedenen Varianten. Es gibt Kreatin, es gibt Beta-Alanin, es gibt Pre-Workout, es gibt einfach nur Vitamine, Mineralien, also alles, was man irgendwie brauchen könnte, gibt es dort. Und dort gibt es mit dem Code Kraftraum immer die aktuelle Wochenaktion plus nochmal 10% auf alles andere, was nicht in der Aktion drin ist. Das heißt, immer den besten Rabatt bekommst du mit Code Kraftraum und unterstützt eben dabei direkt den Podcast. Dann haben wir einmal simpleproducts.de. Dort gibt es Equipment für dein Home Gym oder auch für deine CrossFit Box zum Beispiel. Dort gibt es Power Racks, es gibt Langhanteln, Gewichte, Kettlebells, Bänke, Beinpressen, Bell Squats. Alles, was man eigentlich brauchen könnte für ein effektives Krafttraining. Und dort gibt es mit dem Code Kraftraum 5% auf das gesamte Angebot, auch auf die Sachen im Sale. Und dann haben wir zuletzt noch sbarrel.com. Dort gibt es Jeanshosen für trainierte Leute. Das heißt, gerade wenn du sonst Probleme hast, Hosen zu finden, die deinen Oberschenkel und deinem Hintern auch passen, wenn du ordentlich Kniebeugen machst, die dann aber dann eben nicht rein um zu groß sein müssen, damit, wie gesagt, die Oberschenkel reinpassen und der Bund dann aber viel zu weit ist. Dort gibt es eben Hosen, die extra so geschnitten sind, dass man als Trainierter nicht wieder drei Nummern größer kaufen muss. Plus sie haben noch ordentlich Stretch und sind sehr robust. Also man könnte auch darin dann Kniebeugen, Kreuzheben und so weiter problemlos. Und dort bekommst du mit dem Code Kraftraum 10%. Und dann geht es weiter mit dem nächsten Referenten, und zwar
Peter Dücking. Ich bin Juniorprofessor für Bewegung und Training von der TU Braunschweig.
Okay. Dein Vortrag heute, der war zu welchem Thema?
Mein Vortrag hier auf dem Fitnesswissenschaftskongress war zum Thema von Aspekten der Individualisierung von Trainingsprozessen mit Wearables und künstlicher Intelligenz.
Okay, ist das dann auch so dein Forschungsbereich?
Ja, das könnte man so sagen. Also ich schaue mir an, wie trainieren Menschen, wie bewegen sich Menschen, und ich versuche immer Möglichkeiten zu finden, diesen Prozess zu optimieren. Und naja, damit sind wir ein bisschen darauf angewiesen, wie kann ich denn Bewegungs- und Trainingsprozesse erstmal erfassen, beschreiben, in der Hoffnung, dann da eine Sinnhaftigkeit drin zu sehen und Handlungsempfehlungen ableiten zu können.
Mhm. So, Wearables sind ja, haben wir jetzt auch schon mal anderen Leuten auch gehört, sind ja eh so ein Trendthema der letzten Jahre. Aber jetzt diese künstliche Intelligenz ist ja jetzt ein ganz neues Ding, was jetzt ja scheinbar auch im Sport immer mehr auch irgendwie mit reinkommt. Seit wann ist es bei dir so auf dem Schirm mit dieser KI auch, dass da im Sport auch was gemacht werden könnte?
Mhm. Ja, also ich glaube, in der allgemeinen Wahrnehmung ist es, glaube ich, so seit einem Jahr stärker vertreten oder so, dass man es halt wahrnimmt. Im Hintergrund gibt es das schon länger. Ich komme immer aus der Perspektive, welche Bedarfe, Bedürfnisse haben Trainer, haben Athleten, wo haben die Fragestellungen, und die versuche ich immer wahrzunehmen oder die werden an mich herangetragen und dann versuche ich da evidenzbasiert zu unterstützen. Dadurch, dass das ganze Thema so ungefähr seit einem Jahr verstärkt in der Öffentlichkeit ist, schauen dann auch wir natürlich als Wissenschaftler verstärkt dahin.
Mhm.
Die ganzen Chatbots, die es mittlerweile so gibt von unterschiedlichen Firmen, da schauen wir uns an zum Beispiel, wie gut können die denn Trainingspläne erstellen? So, lieber Chatbot, ich bin 25 Jahre alt, trainiere so und so häufig, bitte erstell mir einen Trainingsplan. Wie gut ist das denn? Also ich komme eher immer so aus der Schiene, was nützt es dem Trainer? Und stelle den Athleten und den Trainer in den Mittelpunkt und weniger die wirkliche technologische Entwicklung, die dahinter steht.
Mhm. Das Erste, was ich mit ChatGPT gemacht hatte, als ich das mal ausprobiert hatte, war, schreib mir mal einen Trainingsplan. Zu so einem Fallbeispiel einfach gemacht. Das war einigermaßen okay, würde ich sagen. Also ich denke, je nachdem, welches Fitnessstudio man geht und der Azubi, der dort den Trainingsplan schreibt, wäre es wahrscheinlich nicht viel besser geworden. Und dann habe ich auch gefragt, gib mir mal ein Trainingsprotokoll oder Empfehlungen bei einer Patellatendinopathie. Und da sah es aber schon anders aus. Und da glaube ich, ist auch das größte Problem von diesen Tools, die wir jetzt noch haben, dass es halt nur so gut ist wie die Informationen, die man dem Ding füttert, oder?
So kann man sagen. Also wir haben uns das angeschaut bei Ausdauertrainingsplänen und wir hatten drei Beispiele genommen. Also einmal dem System relativ einfach gesagt, hey, bitte gib mir einen Trainingsplan. Und dann hatten wir zwei andere Beispiele, wo wir dem System immer mehr und mehr Informationen gegeben haben, wo wir dann gesagt haben, okay, jetzt sage ich dem Algorithmus auch noch, okay, wie oft ich trainiere, wie intensiv ich trainiere, was ich trainiere, was mein Ziel ist und. Also viel, viel mehr Informationen zu der Person und dann auch zu dem Ziel. Und wir haben dann die Trainingspläne, die uns die KI erstellt hat, haben wir dann höherkarätigen Trainern gegeben und die bewerten lassen. Und man sieht, dass je mehr Informationen ich dem System gebe, desto besser werden die. Die werden dann auch nicht perfekt und ich weiß auch gar nicht, ob es den perfekten Trainingsplan überhaupt gibt. Aber naja, unsere Studie hat gezeigt, je mehr Informationen ich dem System gebe, zumindest im Ausdauerbereich, desto besser wird's.
Mhm. Siehst du da auch das größte Potenzial für so KI, wenn es dann um Trainingsplanung geht? Oder denkst du, da gibt es andere Bereiche im Sport, wo KI eigentlich einen besseren Platz finden könnte?
Ja, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Anwendungsfelder und die Frage ist auch, was versteht man unter KI? Ich glaube, also zumindest die Chatbots, ja, die können in vielen Fällen vielleicht erstmal so ein erster Sparringspartner sein. So, man hat eine Frage, man braucht eine Antwort. Wir sehen, das geht häufig in eine richtige Richtung, aber ist mit Sicherheit nicht perfekt und ist natürlich auch wieder abhängig davon, was ich frage. Das ganze Thema KI ist aber natürlich auch stark in der gesamten Datenanalytik. Also wenn ich mir vorstelle, wie viel Daten wir bei einem Fußballspiel heutzutage sammeln, da wird ganz, ganz viel gemacht. Ich könnte mir auch vorstellen, das ist dann nicht mehr mein Forschungsfeld, aber so alles, was in Sportsponsoring reingeht, Fanverhalten und so weiter und so fort. Ich glaube, da wird auch viel passieren, ist dann aber nicht mehr mein Feld.
Mhm. Gibt es dann Themen oder Bereiche oder auch generell Erkenntnisse, die in deiner Arbeit aufgekommen sind, die dich sehr überrascht haben oder generell einfach Ansichten oder Meinungen, wo du über die Jahre deine Meinung geändert hast?
Ja, vielleicht fange ich mit dem zweiten Teil der Frage an, wo ich meine Meinung geändert habe. Also wir schauen uns jetzt das ganze Thema Technologien, dann tragbare Sensorik, jetzt verstärkt künstliche Intelligenz jetzt so seit über 10 Jahren an. Und damals hatten wir ganz, ganz häufig das Problem, dass einfach zum Beispiel die Datengrundlage, die wir hatten, ja, schlecht bis nicht brauchbar war. Also das beste Beispiel vielleicht Herzfrequenzmessung am Handgelenk. Die Uhren, die Smartwatches heutzutage, die haben ja häufig so kleine Lichter unten drunter, worüber die den Puls messen. Ich würde sagen, vor 10 Jahren war das bei ganz, ganz vielen Modellen einfach weit weg von dem, was ich anwenden kann. Naja, und dann so über die Jahre hinweg, wir schauen uns das regelmäßig an, wurden die Daten immer besser. Und heutzutage bin ich so weit, dass ich sage, in vielen Anwendungsfällen, die Messung am Handgelenk, die ist okay genug. Ja, also die ist immer noch nicht 100%ig genau, aber für viele Anwendungsfälle wahrscheinlich ausreichend genug. Auch natürlich mit allen Schwankungen, die wir von Modell und Hersteller und so weiter und Sportart, Bewegung, die wir haben. Aber das hat sich auf jeden Fall verändert. Wie gesagt, so vor, ich würde sagen, 6 Jahren hätte ich gesagt, nee, am Handgelenk Puls messen geht nicht. Jetzt sage ich, ja, in vielen Anwendungsfällen funktioniert's. Vielleicht ein zweites Beispiel, Sauerstoffmessung, also VO2 Max. Ganz klassisch, wir machen das häufig im Labor mit einer Atemgasanalytik. Relativ aufwendig, kostet ein bisschen was. Heutzutage gibt's Uhren, die das auch am Handgelenk in Anführungszeichen messen, also über die Kombination aus GPS-Daten und Herzfrequenz. Ja. Da geht die Person 2-3 Mal vielleicht draußen laufen, submaximal, und die Geräte spucken eine Herzfrequenz aus. Wir haben uns eine Sauerstoffaufnahme, eine VO2 Max. Und ich habe auch gedacht, so, das kann nicht funktionieren. Wie soll das klappen? Und dann haben wir uns das vor, ich glaube, 3 Jahren angeschaut. Und zumindest so im Bereich, ich glaube, 40 bis 60 Milliliter pro Minute pro Kilogramm Sauerstoffaufnahme, da lag der Fehler unter 6%. Und da dachte ich so, oh, also da hätte ich, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt, das wäre mehr. 6% ist jetzt natürlich immer noch nicht ideal, aber es ist besser, als ich es gedacht hätte. Und da haben wir auch gedacht so, ah, mal gucken, was wir vielleicht in 3 Jahren können.
Und vielleicht auch für einen Durchschnittssportler, der das gar nicht so genau wissen muss, sondern nur als Orientierung nehmen würde, vielleicht auch ausreichend.
Naja, das muss dann immer jeder selber entscheiden. So, das ist dann ja eine Abwägung. So, wie genau möchte ich es haben und wie bereit bin ich denn auch, ich sag mal, eine kompliziertere Diagnostik zu finanzieren, durchzuführen. Das ist dann erstmal jedem selber überlassen. In dem Moment hat es mich erstmal nur interessiert, wie genau ist es denn? Weil auch da die Frage halt aus der sportlichen Welt immer an mich hereingetragen worden ist.
Gibt es vielleicht jetzt zu dem Thema KI und auch Wearables was du den Sportlern selbst und auch den Trainern und vielleicht auch Therapeuten, die Sportler betreuen, mitgeben kannst?
Ja, ich werde ganz häufig gefragt, beispielsweise, ob ein bestimmter Parameter geht oder was es Neues gibt in dem Bereich. Ich möchte die Frage dann immer gern so beantworten nach dem Motto, was ist denn das Problem der Athleten und was soll denn gelöst werden? Ja, einfaches Beispiel, ich werde häufig gefragt, wie gut sind denn die Schlafdaten, die aus Smartwatches kommen? Und das Erste, was ich dann immer frage, ist, hast du ein Problem mit Schlaf? Und wenn die Leute sagen nein, dann frage ich immer gern zurück, warum interessiert es dich dann? Warum möchtest du es messen? Also ich bin immer ein Fan davon, erstmal ein Problem zu haben und dann kann Technologie, welche das auch immer ist, vielleicht eine Möglichkeit sein, das Problem zu lösen. Aber ich glaube, es ist falsch zu gucken, was gibt es denn da draußen und dann zu gucken, was mache ich denn damit?
Ja.
Das kann manchmal helfen, ja, aber ich glaube, besser ist es, wenn man, oder also nicht, dass ich ein Fan davon bin, wenn die Leute Probleme haben, aber nur wenn die Leute ein Problem haben, dann kann ich überlegen, was mache ich gegen das Problem? Und dann, wie gesagt, ist Technologie vielleicht eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen.
Ja, ich sehe es auch so, dass viele einfach Daten sammeln ohne Ende, aber mit den Daten auch gar nichts anfangen. Und da muss man sich auch fragen, für was mache ich es dann überhaupt? Also, weil wer sucht, der findet. Also bestimmt jeder von uns, der dann irgendwie, keine Ahnung, verschiedene Blutwerte mal checken lässt und andere Daten mal erfasst, wird bestimmt irgendwo was finden, was irgendwie vielleicht nicht ganz der Norm entspricht oder sowas. Aber wenn du ja eigentlich gar keine Probleme hast, dann ist ja die Frage, warum überhaupt? Suchst du dir die ganzen Daten raus, misst du die und was machst du dann mit den Daten? Man einfach nur die Daten sammeln für nichts, ist ja, warum?
Ja, das hat, also Daten sammeln hat erstmal für den Sportler keinen wirklichen Selbstzweck. Natürlich, wenn ich ein gewisses Interesse daran habe, ich befasse mich denn mit der Thematik, dann kann mir das vielleicht manche Dinge besser erklären. So zumindest die Hoffnung. Aber dass wir einfach nur Daten sammeln, um die Daten zu haben, hat in der Anwendung erstmal wenig Sinn. Wir Wissenschaftler, wir freuen uns dann immer, wenn wir viele Daten haben, aber wir gehen ja anders dran. Wir schauen dann ja, okay, was kann man machen? Vielleicht kann man dann eine Algorithmik weiterentwickeln oder einen Sensor oder. Aber das ist dann die wissenschaftliche Seite, die sportpraktische Seite. Da würde ich immer sagen, überlegt euch, also wenn ihr ein Problem habt, so, was macht ihr dann? Und dann kann Technologie eine Möglichkeit sein, aber vielleicht gibt es auch noch ganz andere Möglichkeiten, die vielleicht viel besser sind.
Ja, ich meine, es ist ja wie bei der Diagnostik ja auch, es gibt ja viele Hobbysportler, die dann interessiert sind mal an so einer Leistungsdiagnostik, sei es in der Ausdauer, sei es in der Kraft oder in der Schnelligkeit und die wollen sich aber einfach nur einmal machen und dann muss man sich auch wieder fragen, okay, du nimmst eine Momentaufnahme, aber was machst du dann damit, wenn du dann nicht sagst, ich mache jetzt eine Intervention danach und dann mache ich nochmal diese Diagnostik zum Schauen, hat meine Intervention funktioniert oder nicht, also so einmal im Jahr eine Leistungsdiagnostik mit einer Mannschaft ist ja, also bringt ja auch nichts, dann kannst du ja gleich weglassen, sondern du willst ja, wenn dann eine Diagnostik haben, um halt dann auch Vergleiche ziehen zu können oder eben Interventionen bewerten zu können. Und ich denke mal, so ist es halt ähnlich mit den ganzen Daten, die man sonst halt auch sammeln kann, dann auch wieder.
Ja, genau. Also da möchte ich vielleicht so ein bisschen drauf antworten. Also wir brauchen erstmal, wie gesagt, ein Problem, was ich dann vielleicht mit einer Technologie lösen kann. Aber zumindest die endkonsumentenorientierten Geräte, die wir auf dem Markt haben, die sind noch nicht so, dass die das Problem dann auch alleine lösen, sondern ich brauche immer noch eine Person, die die Daten, man nennt es kontextualisiert oder interpretiert vielleicht. Also beispielsweise angenommen, wir haben ein Gerät, was gut Schlaf messen kann und das sagt dir, du hast schlecht geschlafen. So, das merkst du auch so, wenn du morgens, ich sag mal, müde wach wirst, dann weißt du auch, du hast schlecht geschlafen. Und das Gerät sagt dir ja nicht, woran liegt's denn?
Mhm.
Es kann dir aber bei der Interpretation vielleicht erstmal eine Stütze sein. Beispielsweise, ich habe bei mir gesehen, wenn ich sehr fettig esse, bevor ich schlafen gehe, dann brauche ich länger, um gescheit einzuschlafen und ich schlafe schlechter anhand der Daten. Meine Herzfrequenz fällt später ab, meine Herzratenvariabilität ist anders und. So, und dann konnte ich rumprobieren. Ah, ich wusste dann gar nicht so, ich habe dann morgens gesehen, die Daten sehen nicht so gut aus. Und dann musste ich aber erstmal überlegen, woran liegt's denn irgendwie? Ah, habe ich jetzt gestern Abend, ich sag mal, schwer gegessen? Oder hatte ich vielleicht schlechte Luft im Zimmer? Oder war es vielleicht zu warm? Oder habe ich das Fenster aufgelassen und draußen war halt irgendwie die Straße laut? Und diese Kontextdaten, die fehlen den Geräten ganz häufig. Das heißt, ich brauche an der Schnittstelle immer noch einen Menschen, der die Daten richtig interpretiert. Ja, die Firmen, die verkaufen es gerne mal ein bisschen anders. Die sagen so, kauf das Gerät und du wirst besser oder regenerierst besser oder. Die Geräte sind häufig nur so smart wie der Anwender.
Mhm, ja. Wo siehst du die Zukunft bei diesen ganzen Wearables und Gadgets und KI und so weiter? Oder worauf freust du dich vielleicht am meisten?
Boah, das ist eine Frage, da können wir, glaube ich, drei Stunden uns zu unterhalten. Vielleicht kurze kleine Einblicke. Also ich glaube, die Sensortechnologie wird besser und die Daten, die wir bekommen, die werden wahrscheinlich besser. Und da werden auch ganz neue Felder aufgemacht. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, beispielsweise, dass Sprachparameter, Emotionen in Sprache eins der kommenden Felder ist. Ich meine, wir Menschen, wir sind da gut drin. Ich höre, ob mein Gegenüber gut gelaunt ist, schlecht gelaunt ist, müde ist. Wenn ich mir vorstelle, wie viele Mikrofone wir so in unserem Alltag um uns rum haben, da könnte ich mir vorstellen, dass sowas kommt. Ist die Person gestresst oder nicht? Das kann ich mir gut vorstellen. Dann wird es aber auch viel darum gehen, wie interpretiere ich die Daten richtig? Und da kommt dann die Physiologie, Biologie, Trainingswissenschaft wieder auch ins Spiel. Weil wir haben jetzt die Möglichkeit, über die Technologie neue Parameter zu erfassen. Aber wie ich das in eine Handlungsempfehlung ummünze, das müssen wir erstmal in ganz vielen Fällen noch schauen. Das ist wie als damals das Mikroskop erfunden worden ist. So, am Anfang war das Mikroskop milchig. Da habe ich nicht gesehen, was liegt unter dem Mikroskop. Und dann wurde es immer besser und ich konnte immer besser sehen, was liegt unter dem Mikroskop. So, und dann musste ich aber erstmal verstehen, ja, was ist denn da drunter und was mache ich damit? Und ich glaube, an einem ähnlichen Punkt sind wir vielleicht jetzt mit den ganzen tragbaren Technologien und mit der KI vielleicht so. Wir sehen die Dinge besser. Ha, und jetzt muss ich aber verstehen, was sehe ich denn da? Mhm. Und was mache ich damit? Und was für eine Konsequenz hat das in der Praxis? Das heißt, ich sehe den Spielball in Abhängigkeit von der technologischen Entwicklung eher in meinem Feld in der Physiologie, in der Trainingswissenschaft als bei den Technologiefirmen.
Mhm. Ja, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Da wird sich bestimmt noch einiges tun in den nächsten Jahren. So, und dann geht's weiter mit einem Experten, mit einem sehr für mich interessanten Forschungsschwerpunkt. Und zwar Muskelphysiologie, also wirklich mal genau in die Muskelzellen noch reinschauen und auch, was ist da zwischen den Muskelzellen vielleicht auch noch, welche Strukturen haben wir da, wie reagieren die auf Training und was bedeutet das alles für uns, aber mit einem kleinen Twist.
Ja, mein Name ist Sebastian Gehlert, Professor Dr. Sebastian Gehlert von der Universität Hildesheim und ich beschäftige mich mit molekularer Anpassung des Skelettmuskels an Krafttraining und Ausdauertraining.
Okay, also dann Muskelphysiologie ist dann dein Fachbereich?
Ja, Muskelphysiologie, aber mit dem Schwerpunkt des Transfers in die Trainingspraxis.
Okay, das heißt, so diese sonstige Kritik, die die Praktiker an die Wissenschaftler immer haben, dass da dieser Praxistransfer irgendwie fehlt, das ist genau dein Bereich eigentlich.
Ganz genau, ne? Also ich versuche die Befunde, die wir da erheben, schon im Vorfeld, sag mal, die Studie so zu konzipieren, dass sie einen größtmöglichen Transfer in die Praxis zulässt. Das ist mir immer sehr, sehr wichtig. Das ist schwierig, weil es eben ein Feld ist mit Molekülen, was sich den meisten nicht erschließt. Aber es ist nun mal so, dass wir ja biologische Konstrukte sind und unsere Muskulatur auch. Und wenn wir über Training sprechen, dann darf man diese Ebene nicht ausklammern, sondern man muss die, meine ich, im Gegenteil immer mehr dazu nehmen und sich dann auch den Dingen stellen. Und das so vereinfachen nachher, dass man eine größtmögliche Transfermöglichkeit dann eben auch hat.
Mhm. Was kann der Zuhörer sich darunter vorstellen? Also vielleicht so ein Beispiel, was du dann genau untersuchst. Also wahrscheinlich irgendeine Trainingsintervention. Ja. Und dann guckst du auf molekulare Ebene, was passiert in den Muskelzellen vielleicht.
Ganz genau. Also eine klassische Frage ist ja die, man kann sich ja nicht vorstellen, wenn man selber im Gym ist und einen akuten Trainingsreiz setzen möchte, also man hat eine Trainingseinheit, wo drin steht, ich habe so und so viel Übungen, so und so viel Sätze und so viel Wiederholungen. Das macht man dann, aber man weiß nicht genau, was da passiert. Und wann ist ein Trainingsreiz genug, wann ist es zu viel und wann ist es vielleicht zu wenig? Das kann man weder spüren noch selber wahrnehmen. Es ist einfach viel Experience letztendlich, die dahinter steckt. Und das ist für die Dosis-Wirkungsbeziehung, die Trainingseffektivität sehr, sehr wichtig. Auch für den Freizeitsportler und den Gym-Nutzer. Aber für den Leistungssport ist das nochmal wichtiger, weil kleine Unterschiede, beispielsweise ein paar Sprünge mehr oder ein paar Würfe mehr oder sonst irgendwas, die können dazu führen, dass eben ein Muskel dann geschädigt ist. Und diese Grenze genau zu definieren, ab wann es zu viel wird, das wäre wichtig, hochgradig praxisrelevant.
Ja.
Man muss sich bedenken, jetzt ist dieses Jahr Olympia und dann gibt's die Leichtathletik, das Boxen und viele Sportarten, wo Muskulatur jetzt, wo es gar nicht auf Hypertrophie ankommt, sondern wo die Athleten im Vorfeld ihrer Intensität erhöhen und sich dann auch zunehmend verletzen. Und genau das zu verhindern, wäre für viele Athleten und Sportler, Athletinnen natürlich hochgradig relevant, das zu wissen. Hm. Ab wann höre ich lieber auf?
Ja, ich habe da mal diese Metapher mit einer Pyramide, dass man als Einsteiger ganz, ganz unten ist und von ganz wenig zu ganz viel Training die Möglichkeit hat, eigentlich zu nutzen. Also ganz wenig reicht bei den meisten dann schon als Anfänger, um sich zu verbessern. Ganz viel geht auch noch irgendwie. Aber je besser man wird, desto höher kommt man Richtung Spitze. Und am Schluss hat man eben einen ganz kleinen Spielraum von zu wenig und zu viel. Und da wäre dann eben diese genaue Dosis halt das Schwierige, wie viel kann ich wirklich machen, um mich zu steigern, aber wie viel ist schon zu viel, um mich dann vielleicht zu verletzen.
Ja, ganz genau, ganz genau. Und diese falschen Vorstellungen, so dass man sich Training vorstellt wie so eine Art Trichter, wo man viel reinstopft an Trainingsreiz und dann kommt auch viel raus. Genau diese Vorstellung gilt es über Bord zu werfen, weil das ist manchmal eben nicht so, dass man beliebig viel machen kann. Man muss zwar im Elitebereich mehr trainieren und auch substanziell die Trainingsreize aufrechterhalten über längere Zeit, aber manchmal täuscht man sich auch weniger, kann auch einen Effekt haben für diese Leute und dafür schonen oder beispielsweise Gelenke oder passive Strukturen schonen, was wichtig ist.
Mhm.
Ja, man muss bedenken, wenn jetzt vor Olympia die Speerwerfer oder die Springer wieder verletzt sind, dann liegt das nicht daran, dass sie irgendwie umgeknickt sind, sondern das sind meistens Verletzungen, die durch die Trainingsreize vorher zustande gekommen sind.
Ja. Akkumuliert sich dann über die Zeit und dann hat man oftmals diese Steigerung der Umfänge,
ganz genau.
Intensitäten sowieso zum Wettkampf hin und dann.
Ja, genau.
Ja, das ist immer die große Schwierigkeit.
Das ist die große Schwierigkeit.
Hat sich in der Forschung irgendwas für dich herauskristallisiert als besonders interessant oder besonders wichtig oder überraschend vielleicht auch? Oder gibt es irgendeinen Bereich oder ein Feld, wo du sagst, da habe ich meine Meinung in den letzten Jahren geändert?
Ja, es gibt natürlich sehr, sehr viele Befunde in unserem Bereich, die teilweise in die Praxis transferiert werden können, manchmal eben aber auch nicht. Ich würde sagen, ich kann jetzt nur für meinen Bereich sprechen, dass ich sage, das Überraschende ist tatsächlich, dass man sagen kann, dass es einen Unterschied gibt, wenn man die Muskulatur betrachtet, zwischen Hypertrophie und dem Wachstum und dem, was in dem Sarkomer passiert. Das ist sehr, sehr interessant, dass wir also sagen können, es gibt Hypertrophie oder einen ähnlichen Muskelzuwachs, beispielsweise in der Praxis für Menschen, die immer mit 100%iger Auslastung trainieren und Menschen, die mit Reps in Reserve trainieren. dass aber dieser Unterschied im Sarkom ja sehr unterschiedlich ist. Das bedeutet also, dass wenn ich da mit dem höheren Effort rangehe, immer bis zur Ausbelastung, dass dann tatsächlich im Sarkomer sich Strukturen anpassen, sodass das Sarkomer stabiler wird. Also etwas, was man nicht sehen kann ohne weiteres von außen. Das ist sehr interessant. Das wirft ein neues Licht auf die Intensität.
Sind es dann direkt Veränderungen von Aktin und Myosin oder sind es eher dann die passiven Strukturen?
Das sind, ja, man könnte es ruhig als passive Strukturen bezeichnen. Das sind Z-Scheibenproteine und wir wissen, dass eine Z-Scheibe, also die Sarkomerbegrenzung, etwas ist, was die Funktion von Myosin und Aktin unterstützt. Myosin und Aktin ist jedem bekannt. Das sind die Force letztendlich generieren. Aber die Z-Scheibe ist unglaublich wichtig. Und da sind sehr, sehr viele Proteine drin, die wie Netze funktionieren und die Kräfte bündeln und dann von außen an die Extrazellularmatrix bringen. Und genau hier an dieser Stelle gibt's Veränderungen. Und zwar sehr, sehr deutliche Veränderungen. Und diese hängen sehr stark von der mechanischen Spannung ab. Also quasi die Gewichtswahl ist nach wie vor etwas, was sehr, sehr dominant auf verschiedene Strukturen wirkt. Und natürlich, das Problem ist, in der Praxis können wir das nur als Hypertrophie wahrnehmen. Aber Hypertrophie selbst kann sehr, sehr variabel sein. Was ist denn da drin? Welche Proteine werden mehr? Und das ist etwas, was uns in Zukunft weiterbringen wird, glaube ich.
Mhm. Ist ja auch gerade interessant. Heute gab es ja auch den Vortrag zu BFR, Blood Flow Restriction Training. Ja. Wo wir gesehen haben, dass wir mit niedrigen Intensitäten auch Hypertrophie auch generieren können.
Ganz genau.
Und dann müssen wir eigentlich davon ausgehen, dass wir da höchstwahrscheinlich, auch wenn es vielleicht der Muskeldurchmesser oder der Querschnitt dann trotzdem genauso sich vergrößert, dass dann diese Strukturen sich anders verändern.
Natürlich, genau. Ne? Also wir können 10 Leute nehmen und die haben alle Hypertrophie, die haben alle irgendwas anderes vielleicht gemacht vom Training her, also vom Volumen, von den Sätzen, von der Art der Kontraktion und den Maschinen und so weiter. Natürlich sind die Gene auch nochmal anders zwischen diesen Menschen, aber wir können davon ausgehen, dass zwischen Hypertrophie und Hypertrophie sehr viele qualitative Unterschiede in der Muskulatur stecken. Ne? Wenn wir jetzt also einen Kunstturner nehmen, die haben auch eine Hypertrophie. Wenn wir einen Ruderer nehmen, die haben auch eine Hypertrophie. Trotzdem ist diese metabolische oder die Feinanpassung innerhalb der Muskulatur ein qualitativ großer Unterschied. Und das bedeutet, dass wir uns genau mit diesen Dingen befassen müssen, um da das besser verstehen zu können. Und deswegen müssen wir Biowissenschaft machen.
Ja. Jetzt haben wir gerade den Experten hier sitzen. Es gibt immer noch das Thema bei Muskelkater. Was ist am Schluss wirklich der Muskelkater? Wir haben ja früher wirklich von diesen so Mikrotraumata und sowas gesprochen, dann gab es noch Leute, die gemeint haben, ja nee, das ist wahrscheinlich gar nicht so, sondern vielleicht auch solche chemische Reize, die auch zu einem Schmerz und sowas führen. Gibt's da irgendwelche Neuerungen oder können wir das schon konkreter sagen, was am Schluss also, der Muskelkater wirklich ist oder kommt da eigentlich auch alles zusammen wahrscheinlich?
Da kommt sehr vieles zusammen. Es gibt eben Leute, die haben eine muskuläre Schädigung, merken die aber nicht, haben kein Schmerzempfinden. Dann gibt es Menschen, die haben eine kleinere Schädigung, haben aber ein größeres Schmerzempfinden. Es gibt natürlich immer auch bei sowas wie Krafttraining unterschiedliche Schweregrade der Schädigung in Abhängigkeit, ob derjenige schon mal Krafttraining gemacht hat oder nicht. Es gibt verschiedene Ebenen, wo eben auch Flüssigkeit im Muskel sich einlagert und der Druck in der Muskulatur möglicherweise steigt. Dann gibt es Akkumulation von Zytokinen an bestimmten Stellen und dann gibt es diese freien Nervenendigungen, die möglicherweise sensibler reagieren. Veränderung der Faszie, eine Steifigkeitveränderung, was in irgendeiner Form dazu führt, dass dann eben so ein Schmerzempfinden wahrgenommen wird. Ne? Einfaches Beispiel ist, wenn ich Muskelkater habe und meine Temperatur ist wieder unterschiedlich, Muskel wärmt sich auf, wird das Schmerzempfinden weniger.
Ja.
Es ist schwierig, dieses Empfinden auf irgendeinen Schweregrad zu beziehen und was jetzt genau dafür verantwortlich ist. Das ist ganz schwierig, weil wir müssen dann quasi, wir können einmal im Blut messen. Blut ist etwas Allgemeinphysiologisches, ein Abbild des gesamten Körpers. Und wenn ich jetzt lokal im linken Bizeps Muskelkater habe, kann ich das im Blut nicht messen. Wir können mit Ultraschall auch relativ wenig ausrichten, weil die Fähigkeit des Gerätes, die sind dann nicht hoch genug, diese Auflösung so darzustellen. Und wenn wir Muskulatur biopsieren, dann verändern wir diese Muskulatur natürlich auch. Und wir sehen immer nur einen kleinen Ausschnitt. Also das ist ein ganz schwieriges Feld, weil Muskulatur besteht natürlich aus Millionen von Myofibrillen und die sind nicht alle beschädigt und das ist immer sehr, sehr schwierig. Also nachweisbar, ja, aber die Nachvollziehbarkeit, Schmerz, Ursache und ja, ist schwierig. Aber letztendlich, es ist Muskelkater, ist assoziiert mit einer Strukturschädigung. Immer.
Ja. Und wir haben jetzt viele Sportler selbst, die zuhören, aber auch viele Trainer und viele Therapeuten auch. Gibt es aus deiner Arbeit Sachen, die du den Leuten in der Praxis so direkt auch mitgeben kannst als Empfehlung? Also, ja, natürlich gibt's ganz, ganz viel, aber jetzt, wo du sagst, das ist besonders jetzt aus meiner Arbeit, die ich mache, die man vielleicht auch sonst gar nicht so oft dann auch hört.
Mhm. Ja, also das, was ich sagen kann, ist, also unsere Muskulatur besteht ja aus sehr vielen verschiedenen Fasern und da gibt es zwei große Unterschiede, nämlich die Typ-1-Fasern und die Typ-2-Fasern. Und unsere Arbeit zeigt sehr deutlich, dass Typ-2-Fasern nur dann wirklich anspringen im Krafttraining, wenn wir sie mit hohen Gewichten belasten. Das heißt, gerade für ältere Menschen oder wo es darum geht, vielleicht die Population von Typ-2-Fasern, die im Alter irgendwie weniger werden, wirklich dazu zu bringen, sich zu adaptieren, muss man sie erstmal ansteuern. Und das bedeutet, diese Meinung, dass man möglicherweise im älteren Menschen eher mit leichten Gewichten trainieren sollte, die über Bord zu schmeißen und das Ganze sehr viel individueller auszutarieren. Mhm. Ich gehe davon aus, dass man sehr viel Effektivität im Training verschwenden kann, wenn man Krafttraining tatsächlich als etwas interpretiert oder wo man fälschlicherweise sagt, wir können das Gleiche erzielen mit einer geringeren Intensität. Mhm. Wir lassen Gewichte weg.
Ja.
Es gibt Befunde, die zeigen zwar, dass Hypertrophie so ähnlich ist, aber das, was noch passiert, lässt sich damit nicht abdecken. Deswegen sage ich, okay, Typ-2-Fasern ansteuern, hohe Gewichte, höhere Gewichte nehmen bis zur muskulären Ausbelastung. Typ-1-Fasern haben wir sehr viel mehr Variabilität, können wir auch mit leichteren Gewichten trainieren. Und der Mix macht es eben. Aber das ist ein Riesenunterschied, weil Typ 1 und Typ 2 Fasern sind so 50-50 verteilt bei den Menschen. Und wenn ich immer nur das Gleiche trainiere, low intensive und mit wenig Auslastung, Reps in Reserve und so weiter und so fort, dann verschwende ich Anpassungspotenzial.
Ja. Und wenn man sich nur die Hypertrophie anschaut, dann der ganze neuronale Aspekt, der fällt dann auch nochmal weg, der ja dann auch anders sich anpasst, wenn man mit den hohen Widerständen dann auch trainiert, hohen Intensitäten trainiert. Und viele Ältere haben ja auch Angst vor hohen Gewichten, was ja aber nicht heißen muss, dass man nicht trotzdem hohe Intensitäten benutzen kann, wenn man dann zum Beispiel auf einbeinige Varianten oder einarmige Varianten geht, wo man dann eben nicht mehr ganz so viel Gewicht braucht,
ja, ja, genau.
Um dann trotzdem eine hohe Intensität zu generieren, ganz dass die genau. Spannung trotzdem noch hoch genug wird. Also da kann ja dann der Praktiker dann wieder kreativ werden und dann eben sich überlegen, wie er dann trotzdem Intensitäten hochschrauben kann.
Genau, und wir müssen ja bedenken, hohe Intensität heißt ja auch einfach mal zu sagen, ich gehe jetzt auf 5 Wiederholungen und mit dem Gewicht, was ich 5-mal schaffen könnte, mache ich von mir aus nur 3. Dann ist das immer noch eine viel höhere Intensität, als wenn ich jetzt mit 15 Wiederholungen arbeite, wie es oft propagiert wird. Das muss man eben beachten. Und ein ganz wichtiger Punkt, den haben wir eben schon mal ein bisschen mit angesprochen. Also es geht jetzt nicht nur um mehr Myosin und Aktin in der Muskulatur, sondern das, was du gerade angesprochen hast, also die Komponenten, die quasi Kraft aus dem Sarkomer auf das Bindegewebe übertragen und nachher auf die Sehne, die verändern sich auch. Und die werden auch mehr. Das hat gar nichts mit Myosin und Aktin zu tun. Also ich sage, ein gutes Krafttraining, egal für wen, erfordert auch mal Intensitätswechsel, Kontraktionswechsel und Geschwindigkeitswechsel. Und die Unterschiede sind klein und gleitend, aber ich glaube, dass viel Variabilität im Krafttraining auch sehr viel unterschiedliche Adaptationsfähigkeit erzeugt. Und dass wir dann einen größeren Effekt haben auch für die allgemeine Belastbarkeit im Alltag oder im Sport.
Ja, dann vielleicht noch als abschließende Frage, weil ich jetzt auch gerade es wieder ein bisschen mehr wahrnehme, so in meiner Blase, dass dieses isometrische Training jetzt wieder so ein Thema wird. Einmal so wie in dieser ganzen Tendinopathie-Geschichte, weil es auch wieder so ein bisschen so einen Trend gerade hat, aber auch generell, weil ich glaube in den 80er, 90er Jahren war Isometrie mal so ein großes Thema und hat dann wieder so ja ein bisschen weniger populär gewesen, aber jetzt sehe ich auch im Athletiktraining immer mehr auch wieder Isometrie. Kann man da auch dann auf zellulärer Ebene wieder von anderen Anpassungen ausgehen, wenn man eben isometrisch trainiert, ohne diese Längenveränderung zu haben?
Ja, es sind eigentlich immer die gleichen Strukturen, die sich anpassen. Ich würde eher sagen, dass man bei der Isometrie in manchen Teilen weniger gewisse Strukturen anpasst wie beim dynamischen Training. Aber es ist immer das Gleiche. Jetzt haben wir bei der Isometrie natürlich die Situation, dass so ein Sarkomer dann im Grunde genommen verharrt an einer bestimmten Stelle und die Myosinköpfchen weiter rudern, aber es gibt keine Bewegung jetzt letztendlich mehr. Das, was wir normalerweise beim regulären Krafttraining haben, sind ja exzentrische Beanspruchungen, dann wenn sich der Muskel verlängert, das bedeutet, der Sarkomer zieht nach wie vor zusammen, wird aber auseinandergezogen und das ist das Große, was beim isometrischen Training letztendlich fehlt. Also einmal die dynamische Verkürzung konzentrisch und einmal das exzentrische. Ansonsten sind alle Strukturen die gleichen, es baut sich auch Spannung auf in der Muskulatur. Aber beim exzentrischen Training zum Beispiel muss der Körper oder muss der Organismus lernen, Schnellfasern zu derekrutieren. Die müssen also quasi nachlassen, damit der Muskel sich gezielt und strukturiert verlängern kann. Zumindest beim willkürlichen exzentrischen Training. Und alles das fehlt beim isometrischen. Deswegen kann man sagen, selbstverständlich, Kräfte werden erzeugt, auch sehr hohe Kräfte. Turnen, Kreuzhang zum Beispiel, das sind sehr hohe isometrische Kräfte. Natürlich gibt es einen Kraftzuwachs, natürlich wird es auch einen Muskelzuwachs geben. Aber im Allgemeinen ist dieser Stimulus gegenüber dem dynamischen Training doch beschnitten etwas. Und die Kraftentwicklung tritt dominant auch in dem Gelenkwinkel auf, in dem gehalten wird. Das heißt, isometrisches Training kann man natürlich dann auch irgendwie verändern, indem man sagt, okay, wir machen drei verschiedene Gelenkwinkel.
Ja.
Könnte durchaus ein Vorteil sein. Oder Isometrik mit Dynamik koppeln mal an manchen Stellen. Streng genommen hat man überall eine isometrische Phase. Selbst wenn ich laufen gehe und wenn sie nur sehr kurz ist immer, hat schon seine Bedeutung und ist natürlich weniger verletzungsanfällig, sagen wir mal. Und ich denke, das hat seine Bedeutung. Ja. Aber ich kenne keine molekularen Studien oder biologischen Studien, die isometrisches Training mal gezielt verglichen haben mit exzentrischem und konzentrischem. Also das müsste dann noch gezeigt werden, was da der Unterschied ist.
Ja, okay. Aber ist dann potenziell nochmal interessant, sich das immer mal anzuschauen.
Ganz genau.
Und von hier aus kommen wir zu einem Thema, was für mich als Trainingswissenschaftler und Athletiktrainer vielleicht nicht ganz so direkt relevant ist oder womit ich auch nicht unbedingt direkt arbeite. Und zwar aus dem Bereich der Ernährung, aber ich sollte auf jeden Fall Bescheid wissen und gerade dadurch, dass wir auf Social Media auch sehr, sehr viel Werbung auch in dem Bereich bekommen und bestimmt auch, wenn ihr Trainer oder Therapeuten seid oder eben auch selbst Athleten seid und dann das immer wieder gezeigt bekommt, fragt man sich einfach, ist da wirklich was dran oder ist es einfach nur wieder eine Verkaufsmasche? Und zwar geht es hier um genbasierte Ernährung, also was für ein Typ bist du und welche Ernährung passt denn vielleicht besser für dich? Und ob das Ganze so funktioniert, erklärt uns
Christoph Höchstmann, Technische Universität München.
Okay, dein Fachgebiet oder deine Expertise ist in welchem Bereich?
Ist vor allem in der Adipositas-Forschung und speziell in der praktisch Therapie und Prävention von Adipositas durch Bewegungs- und Ernährungsinterventionen.
Okay, und bei deinem Vortrag ging es ja gerade um personalisierte, genbasierte Ernährung. Das heißt, anhand der Genetik versucht man, eine Ernährung zu empfehlen, die für die Person dann besser passen könnte. Was ja, glaube ich, als Angebot für den Konsumenten ja schon länger irgendwie teilweise auch möglich ist, auch so blutbildbasierte Ernährung und sowas, wo, glaube ich, damals die Forschung ja noch gar nicht da war, die das auch bestätigt hatte. Und jetzt hast du ja gerade eben den Vortrag gehalten und für mich überraschend, wie viele in der DNA, wie viele Snips da drin sind. Und ein paar waren jetzt bei euch dann drin, die dann überhaupt damit zu tun haben könnten, aber es könnten ja noch viel mehr sein, oder?
Es könnten auf jeden Fall viel mehr sein. Also im Menschen gibt es 600 Millionen bekannte SNPs und für unseren Algorithmus jetzt wurden 10 SNPs verwendet. Also das heißt, es gibt erst sehr wenig bekannte Interaktionen zwischen Ernährungsform, Genotyp und auch dann eben Gewichtsverlust.
Mhm. Und ob die dann direkt mit Ernährung auch zu tun haben, ist ja eigentlich auch noch unklar, so ich das verstanden habe, oder?
Ja, genau, das ist richtig. Also es gibt ja Menschen, die der festen Überzeugung sind, dass eine High-Carb-Diät oder High-Fat-Diät
besser ist, um Gewicht zu verlieren. Also die sind ja ganz populär, verschiedene Diätenansätze. Gleichzeitig gibt es ja eben diese Körpertyp-konformen Diätsansätze. Also das heißt, im Internet werden solche Werbungen einem angeboten. Man macht dieses 30-Sekunden-Quiz und dann erfährst du deinen Körpertyp oder Metabolic Type. Und wenn du dann deine Ernährung entsprechend anpasst, dann kannst du ganz schnell, also in kürzester Zeit, viel Gewicht verlieren und auch Muskeln aufbauen. Und natürlich ist das nicht so einfach, wie das einem da vorgegaukelt wird. Und wir haben das in unserer Studie versucht, wissenschaftlich zu untersuchen. Es gibt verschiedene SNPs, also SNPs steht für Single Nucleotide Polymorphism. Das sind eben praktisch Mutationen des Genoms im Körper, die ganz normal passieren. Also zum Beispiel bestimmte Ausprägungen führen dazu, dass jemand lockige Haare hat oder glatte Haare hat. Und so gibt es eben auch bestimmte SNPs, die dafür verantwortlich sind, ob jemand vielleicht Kohlenhydrate oder Fette sozusagen besser verstoffwechseln und dadurch besser über so eine Ernährung abnehmen kann. Mhm. Und das haben wir eben versucht mit verschiedener Evidenz, also Studienlage gescreent und geschaut, wo jetzt bestimmte Interaktionen nachgewiesen wurden und haben das dann genutzt, um die Probanden in unserer Studie zu kategorisieren in Carb-Responder, also jemand, der mit einer High-Carb-Diät mehr Gewicht verliert, oder Fat-Responder. Und die Leute dann zufällig einer High-Carb- oder High-Fat-Diät zugeteilt. Und wir konnten eben zeigen, dass es keinen Unterschied zwischen den Gruppen gibt im Gewichtsverlust. Also es spielt keine Rolle, ob man in der genotyp-konformen oder nicht-konformen Gruppe ist. Der Gewichtsverlust war in beiden Fällen etwa 5 Kilo über 12 Wochen, was ein deutlicher Gewichtsverlust ist, aber eben kein Unterschied, sodass der Genotyp keine Rolle zu spielen scheint.
Mhm. Das geht ja eigentlich so direkt gegen dieses, was ja viel auch beim Low Carb oder von den Low Carb Leuten auch propagiert wird. So eine Kalorie ist nicht eine Kalorie, sagen die ja oftmals. Da ist mein Empfinden, dass viele Leute, glaube ich, da nicht ganz verstehen, dass die Kalorien, die wir da zu uns nehmen, also in der Form, wie wir die Kalorien zu uns nehmen, die natürlich im Körper unterschiedliche Sachen bewirken können, eben auch wie der Stoffwechsel reagiert und wie dann alles andere auch reagiert und natürlich auch dann der Kalorienverbrauch oder eben ja doch der Kalorienverbrauch im Endeffekt halt höher oder auch niedriger ausfallen kann, eben durch das Verstoffwechsel vom Eiweiß zum Beispiel braucht ein bisschen mehr Energie als bei Kohlenhydraten oder Fetten. Aber am Schluss zählt halt wirklich, wie viel Energie reingeht, wie viel rausgeht. Auch wenn das durch die Ernährung direkt theoretisch auch irgendwo bis zum kleinen Maß wahrscheinlich halt beeinflusst werden kann. Und bei euch scheint es eben auch zu sein, so, wo die Kalorien ja gleich waren im Schnitt bei den beiden Gruppen, dass das halt am Schluss wahrscheinlich zählt.
Ja, richtig. Also beide Gruppen hatten ja ein vorgegebenes Kaloriendefizit von ungefähr 700 Kalorien und basierend auf dem Gewichtsverlust können wir auch sagen, dass die Leute im Schnitt etwa 650 Kalorien im Defizit waren. Also das heißt, die haben sich sehr gut an die Vorgaben gehalten. Und du hast völlig recht, am Ende des Tages kommt es auf das Kaloriendefizit an und es ist egal, ob das durch Kohlenhydrate oder Fette sozusagen erzielt wird. Meine Interpretation ist eher, dass es einfach bestimmten Menschen einfacher fällt, einer bestimmten Diät zu folgen und sie dadurch konsistenter das Kaloriendefizit erreichen, was für den Gewichtsverlust nötig ist, als mit einer anderen Diät. Ja. Also jemand, der zum Beispiel liebend gern Brot isst, der wird es sehr schwer haben mit einer Low-Carb-Diät, weil er immer auf Brot verzichten muss und wird wahrscheinlich weniger Erfolg haben, als wenn er praktisch sagt, ich kann Brot essen, ich versuche einfach mein Kaloriendefizit zu erreichen. Und andere Leute, für die es halt Fleisch vielleicht wichtiger und fettige Sachen und die verlieren dann mehr Gewicht mit einer High-Fat-Diät. Also das heißt, die Menschen sind auf jeden Fall unterschiedlich und das sieht man auch in vielen Studien an der Variabilität im Gewichtsverlust. Also nicht alle Menschen verlieren mit der gleichen Diät gleich viel Gewicht, aber es liegt vermutlich vor allem an der Adhärenz.
Mhm. Gibt es in den letzten Jahren was Erkenntnisse oder Forschungsergebnisse, wo du sagst, die haben dich sehr überrascht oder auch Erkenntnisse, durch die du dann auch deine Meinung geändert hast?
Ja, also vor allem, das ist eigentlich immer wieder, wenn man praktisch die viele große Lebensstilinterventionen sich anguckt, es kommt, wenn man es eigentlich ins Detail nachguckt, sieht man es eigentlich immer wieder, das, was eigentlich zählt, ist Gewichtsverlust, auch für die Gesundheit. Und letztendlich, also auch das einfach wirklich, es ist einfach Calorie in, Calorie out, wirklich viel Wahres dran. Letztendlich zählt halt einfach das Kaloriendefizit. Dass natürlich bestimmte Nährstoffe, wie du schon erwähnt hast, Eiweiß, auch eine Rolle spielen, um zum Beispiel auch natürlich in einem Kaloriendefizit Muskelmasse zu erhalten und dadurch praktisch die Zusammensetzung des Gewichtsverlusts positiv beeinflussen, das ist absolut richtig. Aber letztendlich, um Gewicht zu verlieren, ist es letztendlich eine ganz einfache Rechnung.
Mhm, ja. Hast du für die Sportler, die jetzt zuhören und auch die Trainer, die betreuen und auch vielleicht auch Therapeuten, die auch betreuen, noch irgendwas, was du mitgeben kannst aus deiner Forschung, aus deiner Erfahrung?
Also wie gesagt, meine Forschung ist eben vor allem auf dem Gewichtsverlust bei Menschen mit Übergewicht und Adipositas. Also das ist natürlich nicht jetzt die Sportler-Zielgruppe an sich. Zu Sportlern an sich, also zum Beispiel auch in die andere Richtung, gibt es auch noch kaum Forschung. Also ob jetzt bestimmte Genotypen, so, ob es irgendwelche Interaktionen gibt zwischen einem bestimmten Genotyp und Muskelaufbau über eine bestimmte Ernährung. Also wir wissen natürlich, dass Protein eine große Rolle spielt, aber ob jetzt eine High-Fat- oder High-Carb-Diät Muskelaufbau zum Beispiel begünstigt, bestimmten Genotypen, da ist auch noch nicht viel zu bekannt.
Ja. Da ist wahrscheinlich dann die Rolle der Ernährung eher die wichtige Aufgabe, das Training zu unterstützen, dass man die Leistung im Training bringen kann mit der Energieversorgung eben, auch dass genügend Kalorien wahrscheinlich da sind für einen Gewebeaufbau generell und dann halt die Aminosäuren da sind, die man dann auch brauchen halt, um das Gewebe da zu reparieren und aufzubauen. Ob dann der Genotyp am Schluss dann noch sagt vielleicht, ob dann eben mehr Fett oder mehr Kohlenhydrate besser sind, scheint man ja bisher noch nicht zu wissen, ja.
Genau, richtig.
Und ob die Rolle dann überhaupt groß ist, dann die nächste Frage.
Genau.
Und dann geht's von hier aus weiter mit einem weiteren Thema aus dem Bereich der Ernährung, mit dem man aber auch als Trainer höchstwahrscheinlich auch schon mal direkter Kontakt hat, und zwar Energiemangel bei der Ernährung, gerade speziell bei Frauen, weil wir doch da dann sehen können, dass es da spezielle Probleme geben kann und es leider auch Sportarten gibt, die da auch eher mal davon betroffen sind. Und generell ist natürlich das Thema Frauen und Forschung immer noch so ein Problem, kann man sagen, in der Sportwissenschaft auch. Und vielleicht auch Frau im Sport ist nochmal so ein bisschen so ein Thema. Deswegen auch hier ganz schön zu sehen, dass da auch speziell was gemacht wird. Und damit geht es weiter mit
Dr. Paulina Wasserfurth, Technische Universität München, Professur für Bewegung, Ernährung und Gesundheit.
Okay, deine Expertise oder dein Fachgebiet ist Ernährung.
Genau.
Und dein Vortrag heute war ja Ernährung dann speziell für Frauen.
Genau, richtig. Also ich bin Postdoc in der Arbeitsgruppe vom Professor Carsten Köhler an der Technischen Universität München und da beschäftige ich mich halt sehr viel mit dem Thema relativer Energiemangel im Sport und arbeite da sehr, sehr viel mit Ausdauersportlerinnen aktuell explizit zusammen. Genau.
Ist ja jetzt so ein brandaktuelles Thema eigentlich, kann man ja auch schon sagen, was immer mehr auch mal in Medien thematisiert wird, dass in verschiedenen Sportarten, sowas wie rhythmische Sportgymnastik ist ja extrem, vielleicht auch schon länger auch irgendwie beim Skisprung oder so, es so Sportarten gibt, wo das Körpergewicht einfach so niedrig gehalten wird, dass dann vor allem Frauen Probleme bekommen können, einmal mit dem Zyklus, genau. Das hormonelle System und halt auch einfach gesundheitlich, das langfristig ziemlich gefährlich sein kann.
Mhm. Ja, genau, richtig. Also wir sehen da tatsächlich, dass es eben in den, wie du schon richtig gesagt hast, ne, gewichtssensiblen Sportarten oder ästhetischen Sportarten, dass wir da häufig Frauen haben, die ja Zyklusstörungen aufweisen und dann eben aber ja die Zyklusstörungen, jetzt sage ich mal, eine von vielen Folgen sind, die eben eine Folge oder eins von vielen Symptomen des relativen Energiemangels im Sport sind. Und dem zugrunde liegt eigentlich die geringe Energieverfügbarkeit. Also wenn die Frau dann zu wenig Energie zur Verfügung hat, um alle physiologischen Prozesse aufrechtzuerhalten, wo zum Beispiel die Reproduktion in dem Fall auch dazugehört.
Ich gehe mal davon aus, es wird ja schon individuell sehr unterschiedlich sein, dass es dann Sportlerinnen gibt, die mit sehr wenig Körperfett zum Beispiel da noch gar keine Probleme haben und andere, die dann mit höherem Körpergewicht und mehr Körperfett aber trotzdem schon so ein Problem reinrutschen. Gibt es da besondere Anzeichen, wo man vielleicht auch gerade als Trainer oder selbst als Sportlerin oder auch Sportler dann auch drauf schauen kann, wenn man merkt, hey, das ist hier, tritt immer wieder auf, dass es vielleicht ein Faktor sein könnte?
Ja, also erstmal zum ersten Teil der Frage, weil den finde ich nämlich richtig gut und sehr, sehr wichtig, weil du ja selber schon gesagt hast eben, es ist ja vielleicht nicht immer nur der Körperfettanteil, der ein Indikator dafür ist, ob jetzt eventuell ein Energiemangel vorliegt oder nicht. Weil es ist tatsächlich so, dass eben auch ja Frauen, die vielleicht einen höheren Körperfettanteil haben können, genauso betroffen sein können. Deshalb fand ich das jetzt einen sehr, sehr guten und wichtigen Punkt und will den nochmal ganz kurz unterstreichen. Genau, und dann zu der zweiten Frage. Ja, es gibt eben bestimmte Symptome, die mit dem relativen Energiemangel zusammenhängen. Das sind aber leider ja sehr subjektive Symptome, die wir da abfragen. Ne? Also wir können zum Beispiel eine Sportlerin tatsächlich auch nach dem Zyklus fragen. Also das ist, wie gesagt, der beste Indikator bei Frauen, den wir nutzen können. Wird natürlich aber schwierig, wenn eine Frau hormonell verhütet, also sprich die Pille einnimmt, weil das ist ja keine natürliche Periode, sondern etwas, was wir als Abbruchblutung bezeichnen. Das heißt, wir müssen in jedem Fall mal wissen, wie die Sportlerin, die wir vor uns haben, verhütet. Nichtsdestotrotz, der Zyklus ist der beste Indikator, den wir abfragen können. Wir können aber auch beispielsweise nach der Häufigkeit von Verletzungen fragen und auch Infektanfälligkeit, weil wir auch wissen, dass Frauen, die einen Energiemangel haben, häufiger verletzt sind, häufiger krank sind oder auch gastrointestinale Beschwerden bei diesen Frauen, besonders bei Ausdauersportlerinnen, dann auch höher sind. Natürlich kann man dann auch über ja weitere subjektive Symptome sprechen, wie auch ihre Leistungsfähigkeit ist. Ja, ob sie sich vielleicht häufiger müde fühlen, ob sie sich vielleicht auch gereizt fühlen, weil wir auch eben sehen, dass ja so Stimmungsschwankungen natürlich auch ein Anzeichen sein können. Aber wie gesagt, das sind jetzt sehr subjektive Symptome. Genau, aber es gibt tatsächlich auch Screening-Fragebögen, die man nutzen kann, um hier auch gezielt nach Symptomen zu fragen.
Mhm. Hört sich ja eigentlich auch schon so an wie so Übertrainingssymptome eigentlich, also vieles davon.
Ja, auch das sehr gut, dass du das sagst, weil tatsächlich sehen wir, dass es eben auch in der Symptomatik Überschneidungen gibt zwischen dem REDS, also dem relativen Energiemangel im Sport und dem Übertraining. Und das ist natürlich dann auch wieder Ursachenforschung. Also man muss hier wirklich Ursachenforschung betreiben, um zu wissen, was jetzt wirklich die Ursache ist. Ist es ein Problem in der Trainingssteuerung? Ist es ein Energiemangel? Oder vielleicht ist es auch eine Kombination aus beiden?
Mhm. Ja. Wir sprechen ja jetzt hier eigentlich vom Sport und auch von so ein paar bestimmten Sportarten, aber so im Breitensport, ist es da auch schon ein Thema, wo man drauf achten muss, oder geht es da dann eh schon so eher so in die Richtung Essstörung und in diesem Bereich dann?
Das ist auch wieder eine sehr gute Frage tatsächlich, weil eben vielleicht auch nochmal ein bisschen hinsichtlich der Symptome oder wie man das abfragen kann. Was wir tatsächlich sehen, ist, dass, also wir sagen häufig, dass ein Energiemangel ja absichtlich oder intentional oder unintentional auftreten kann, so benennen wir das dann im Englischen. Und wir sehen tatsächlich, dass häufig gerade Frauen betroffen sind, die eben tatsächlich gestörtes Essverhalten oder eine Essstörung haben, dass die also sehr, sehr häufig von einem Energiemangel betroffen sind. Das heißt, das ist tatsächlich auch was, wo man auch in so einem Screening-Prozedere drauf achten sollte, ob da vielleicht Symptome von gestörtem Essverhalten oder einer Essstörung da sind. Jetzt habe ich den ersten Teil vergessen, sorry.
Ich auch, aber ist auch egal. Mir fällt jetzt auch gerade nur ein, dass ja auch dieses gestörte Essverhalten generell auch so Ballett, Rhythmus, Sport, Gymnastik, bei diesen ganzen Sportarten ja auch
genau,
immer wieder Thema ist.
Und auch
die Sportlerinnen, die dann auch irgendwann damit aufhören, ja trotzdem weiter noch Probleme mit haben. Mhm. Ich meine, andersrum sieht man es vielleicht so im Football oder sowas, American Football, in die andere Richtung, dass die halt immer essen, damit sie halt groß und schwer sind,
genau.
Und dann mit dem Sport irgendwann aufhören und es halt immer weitergeht und da halt ihr Adipositas dann ein Problem sein kann.
Genau.
Nur halt geht's in die andere Richtung.
Ja. Es ist mir wieder eingefallen. Es ging um den Breitensport.
Genau, ja.
So, kommen wir wieder zurück zur Frage. Genau, also tatsächlich sehen wir schon, dass die Personen, die natürlich auch einen Leistungsfokus haben und dann auch noch mal Stichwort gewichtssensible Sportart, ne, wo das ja Gewicht eine Rolle spielt. Natürlich, wenn da ein Leistungsfokus dabei ist, dann ist das Risiko mit Sicherheit nochmal erhöht. Aber man muss auch hier trotzdem im Breitensport sensibel dafür sein, dass es trotzdem auch da auftreten kann. Und ja, vielleicht auch nochmal an der Stelle auch der Hinweis, dass es nicht nur Erwachsene betreffen kann, sondern natürlich auch Kinder und Jugendliche. Und dann, gerade wenn die Kinder noch in der Entwicklungsphase sind, dann wird es natürlich besonders kritisch. Genau, also in jedem Fall, man sollte, denke ich, in jedem Fall, in dem Moment, wenn du anfängst, mit anderen Menschen oder mit Sportlern, Sportlerinnen zusammenzuarbeiten, dann trägt man einfach auch eine Verantwortung und die sollte man dann auch in jedem Fall ernst nehmen, egal wie ambitioniert oder nicht ambitioniert der Sportler ist, weil auch betreffen kann es jeden.
Mhm. Es geht ja hier wahrscheinlich hauptsächlich um so langfristige Energiedefizite oder Energiemängel. Jetzt haben wir ja noch so Sportarten, auch beim Gewichtheben, beim Ringen, die ganzen Kampfsportarten, so Gewichtsklassensportarten, wo ja die Sportler und Sportlerinnen dann kurzfristig Gewicht verlieren, teilweise ja auch 10% und teilweise sogar mehr Körpergewicht kurzfristig verlieren innerhalb von ein paar Tagen, um dann aber bis zum nächsten Tag hoffentlich wieder maximal viel draufzukriegen. Dass da natürlich das auch nicht gut ist, generell für den Körper, sollte eigentlich erstmal klar sein. Aber ist dann hier auch eine Gefahr da, wenn die Sportler und Sportlerinnen sonst dann ein höheres Körpergewicht auch haben, auch genug Energie haben, aber halt eben nur für diese eine Woche dann über Wasser, Loading und allem drum und dran und Salz und allem drum und dran dann so viel Gewicht verlieren?
Ja, also tatsächlich ist es so, es gab letztes Jahr ein Update zu den, also vom Internationalen Olympischen Komitee zum Thema RETS und das IOC unterscheidet hier jetzt tatsächlich mittlerweile zwischen einer anpassbaren oder in Anführungszeichen gutartigen geringen Energieverfügbarkeit und einer problematischen geringen Energieverfügbarkeit. Denn wir wissen oder können eben sagen, dass so eine kurzfristige geringe Energieverfügbarkeit, dass das jetzt erstmal noch kein Grund zur Sorge ist. Also das kann oder man sollte sich auch durchaus bewusst sein, dass eine geringe Energieverfügbarkeit sogar ein ganz normaler Teil eigentlich von einer athletischen Karriere sein kann. Das Wichtige ist eben das, was du jetzt eben auch schon kurz angerissen hast, dass wenn man eben eine Phase einer geringen Energieverfügbarkeit hatte, dass man da eben rauskommt. Ich habe auch in meinem Vortrag bestimmte Veränderungen in den Hormonen gezeigt, welche Hormone runtergehen nach schon wenigen 5 Tagen von einer geringen Energieverfügbarkeit. Aber wir sehen auch, dass das relativ schnell reversibel ist. Also wir können schon sagen, dass es mit Sicherheit durch diese kurzen Phasen wenig bis keine Nachwirkungen geben wird oder langfristigen Schäden, sage ich mal, geben wird. Anders ist es dann eben, wenn man wirklich eine chronisch geringe Energieverfügbarkeit hat. Ne? Wir verstehen tatsächlich immer noch nicht so ganz, ab wann wird es kritisch, also wie lange muss dann vielleicht eine Phase der angemessenen Energieverfügbarkeit folgen. Also es sind Sachen, die verstehen wir noch nicht. Aber aktuell wissen wir eben, dass diese problematische geringe Energieverfügbarkeit über Wochen und Monate, dass das eben dann zur Ausbildung von dem RETS führt und eben zu schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen, die dann vielleicht nicht mehr reversibel sind. Ne? Und dann sprechen wir halt wirklich auch beispielsweise von Osteoporose in jungen Jahren bei jungen Frauen.
Mhm. Gibt es da, so wie bei einem richtigen Übertraining ja auch, da sagt man ja, also die meisten denken immer, bei einem Overreaching ist es Übertraining, aber das Übertraining an sich ist ja nochmal was deutlich längerfristiges, wo es ja auch dann teilweise Jahre dauern kann, bis man wieder rauskommt. Mhm. Ist es hier ähnlich?
Ja, also vielleicht jetzt nicht so extrem differenziert, dass man
oder
das nochmal weiter...
Oder einfach nur richtig reinzuhauen und wieder zuzunehmen?
Nee, das tatsächlich nicht, weil... auch hier, also natürlich jeder Fall individuell ist. Mhm. Und hier kommt eigentlich die Prävention von dem Ganzen ins Spiel. Weil je eher wir erkennen, dass eine Sportlerin betroffen ist oder vielleicht auch hier Symptome von einer Essstörung oder gestörtes Essverhalten vorliegen, je eher wir diese Sportler, Sportlerinnen identifizieren und mit denen arbeiten können, dass sie wieder genug Energie zur Verfügung haben, umso, ich sag mal in Anführungszeichen, besser ist es, weil je länger und je schwerwiegender eine Person betroffen ist oder Sportler, Sportlerin betroffen ist, umso schwieriger kann es auch sein, dann wieder da rauszukommen. Das ist ja dann auch häufig so diese Frage, oh, ich habe keine Periode mehr, wie lange dauert das, bis die wiederkommt? Und das hängt tatsächlich von der Ausgangssituation ab.
Mhm.
Und deshalb ist ja auch hier, auch aktuell ein Großteil meiner Forschung fokussiert sich darauf, wie können wir am besten betroffene Sportlerinnen identifizieren, welche Verhaltensweisen spielen da vielleicht eine Rolle. Ne? Da geht es dann, wie gesagt, um das restriktive Essverhalten, vielleicht auch Symptome von einer Sportsucht, ne? Exzessives Trainingsverhalten, obwohl die schon viel trainieren, macht man noch eine extra Einheit. Ne? Also da kommen viele Faktoren zusammen. Also ja, ich würde schon sagen, also Es ist nicht, dass alle Personen, alle betroffenen Personen gleich sind. Und dazu ist es eben auch nochmal wichtig zu sagen, dass Rats, das ist keine Diagnose, die wir stellen. Also das ist jetzt keine, sag ich mal, keine anerkannte Erkrankung, wo wir sagen, du hast jetzt Rats, sondern das ist eigentlich mehr so eine Diagnose nach Ausschlussverfahren, was es alles nicht ist, ne? Stichwort beispielsweise auch Übertraining.
Ja. Ja. Hast du jetzt in der Zeit, wo du dich mit dem ganzen Thema befasst und noch forscht, gab es dann eine Erkenntnis, wo du sagst, das hat mich mega überrascht, damit habe ich nicht gerechnet, oder gab es auch irgendwas, wo du deine Meinung geändert hast?
Ja. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal sehr, also das ist eigentlich total, sehr einfach. Also ja, was hat mich überrascht, weil ich habe mit betroffenen Sportlerinnen zusammengearbeitet in der Ernährungsberatung und ich war der naiven Ansicht, dass wenn man dann mit mir zusammenarbeitet, dass man ja auch in jedem Fall eine intrinsische Motivation hat, was zu verbessern. Aber das ist nicht immer so. Ich verstehe dann auch nicht, wieso diese Sportlerinnen dann mit einem zusammenarbeiten möchten. Aber meine große Erkenntnis aus Studienkontexten ist, dass die tatsächliche Motivation und der Wille der Sportlerin, was zu verändern, massiver, also eigentlich der ausschlaggebende Punkt über den Erfolg von einer Intervention sind, um den die Symptome von dem Energiemangel zu verbessern, um den die Energiezufuhr zu verbessern. Also dass du wirklich, also das klingt jetzt total total bekloppt, aber eigentlich du sprichst dann mit der Person, die vor dir sitzt, und ich kann eigentlich schon nach dem ersten Gespräch sagen, wird funktionieren, wird nicht funktionieren, einfach aufgrund der Einstellung der Person. Und das hat mich tatsächlich irgendwie überrascht, weil du ja erstmal davon ausgehst, wenn die freiwillig kommen, dann haben die ja alle den gleichen Willen, den gleichen Drive, was zu verändern, aber das ist nicht so.
Ja, hast du für die Sportler selbst, die zuhören, auch die Breitensportler und Leistungssportler und auch die ganzen Trainer, Betreuer, Therapeuten und auch wahrscheinlich in dem Fall auch Eltern, was du mitgeben kannst?
Tatsächlich ein Thema, was ich sehr, sehr oft sehe, auch gerade Eltern, ich mache auch Ernährungsberatung mit Eltern tatsächlich und Kindern. Und ein großes Thema, was ich immer sehe, ist, dass viele Sportler eigentlich immer noch denken, ich bin doch Sportler, Sportlerin, ich muss mich gesund ernähren. Und diese gesunde Ernährung leider einfach immer noch mit Fokus Gemüse ist oder wenig Kohlenhydrate, einfach energiearme Lebensmittel, und das dann eben auch wieder so ein Türöffner in die Welt des Energiemangels ist. Mhm. Von daher einfach vielleicht so ein bisschen an der Appell an alle, dass gerade ein Sportler vielleicht andere Sachen essen sollte als der Otto-Normalverbraucher, dass dann hier eben vielleicht Lebensmittel, ne, dass dann hier ein weißes Toastbrot mit Marmelade total gut sein kann und richtig und nicht falsch. Das vielleicht so als vielleicht auch etwas, was ich in den letzten Jahren immer mal wieder gelernt habe.
Gab es ja vor ein paar Jahren von Michael Phelps diesen Bericht mit seinen 10.000 Kalorien am Tag, weil er irgendwie fast 8 Stunden im Wasser ist und halt so viel Kalorien zu sich nehmen muss. Und wenn man dann den Tisch sieht mit dem ganzen Essen drauf, ist halt sehr viel, was sehr fettig ist und viel Kohlenhydrate hat. Also dieses typische schlechte Essen, Fast Food, viele kalorienhaltige Getränke, aber weil er halt die Kalorien sonst nicht reinkriegt. Mhm. Und da machen solche Sachen natürlich Sinn. Aber für die Person, die den ganzen Tag auf der Couch hockt, kaum Energie verbraucht, ist natürlich das Gegenteil dann der Fall.
Genau, das ist halt immer so ein sehr schmaler Grat. Aber das ist halt leider in den Köpfen der Menschen irgendwie doch immer noch nicht so angekommen. Aber ja, auf jeden Fall essen, Kohlenhydrate essen. Genau.
Anekdotisch noch, vielleicht auch gerade für die Eltern, die jetzt Kinder haben, die in solchen Sportarten noch unterwegs sind. Ich kenne eine rhythmische Sportgymnastikmannschaft, wo damals eine Trainerin war, alte Schule, wo die Sportlerinnen sich vor und nach dem Training wiegen mussten und die nach dem Training 1,5 Kilo leichter sein mussten, weil sie sonst ja nicht hart gearbeitet haben. Das heißt, die ganzen Mädels haben durch das ganze Training hinweg nichts getrunken und im Internat haben sie auch nichts gegessen, weil es halt nichts gab, und die haben dann aber angefangen halt immer heimlich sich so Schokolade und Zeugs irgendwie zu beschaffen und so. Das ist natürlich alles auch wieder gestörtes Essverhalten dann im Endeffekt, weil die einfach nicht offen mit dem Ganzen umgehen können.
Ja.
Und das auch als Eltern, die vielleicht sowas bemerken, da direkt drauf eingehen und gucken, Absolut. Was man da machen kann.
Absolut, da haben sich mir gerade kurz die Nackenhaare aufgestellt. Ich dachte, oh, ja, also vielleicht auch da der Appell in Sportarten, wo das Gewicht eine Rolle spielt. Also ne, dieses Wiegen oder auch wöchentliche Wiegen und Kommentieren von Körpergewicht oder leichten Veränderungen. Oh, jetzt hast du aber zugenommen, ne?
Ja.
Ja, schauen wir mal. Also da muss jetzt mal ein bisschen was runterkommen. Das sagen die Trainer vielleicht oder auch Trainerinnen mal so daher, aber das macht so viel mit den Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten. Also
ja.
Ja.
Und dann kommen wir von hier aus zum letzten Speaker, und zwar ein International Speaker, der dann jetzt auch auf Englisch spricht, wie ich euch am Anfang schon auch gesagt habe. Das heißt, wer kein Englisch kann, ihr könnt euch auch vielleicht bei mir melden, einfach mal nachfragen, um was es da genau ging. Ich denke aber, es sollte einigermaßen verständlich sein, auch wenn man vielleicht nicht so gut Englisch spricht. Und auch wieder ein interessantes Thema, theoretisch aus dem Bereich der Ernährung, aber eigentlich auch aus dem Bereich der Trainingswissenschaft, weil hier geht es um die Kohlenhydrate. Aber nicht einfach nur so dieses typische, ja, Kohlenhydrate abnehmen oder eben mehr oder weniger Kohlenhydrate zum Abnehmen, solche Geschichten, sondern wirklich hier geht es um die Energieversorgung und vor allem auch wieder ein Mangel an Kohlenhydraten im Körper kann dann auch sich auf die Leistung auch auswirken. Und da forscht er eben wirklich auch gezielt, ab welchen bestimmten Graden des Mangels oder ja, ab welchem Level an Kohlenhydraten im Körper fängt denn die Leistung an einzubrechen. Und eben auch, welche Art der Leistung bricht dann ein. Wir haben ja Ausdauer, wir haben Kraft und Schnelligkeit und solche Geschichten. Das heißt, auch hier wird es sehr interessant zu sehen, gerade Leute, die jetzt im Bereich der Ausdauer tätig sind, sehr, sehr, sehr interessant. Kann ich auch nur empfehlen, auch mal die Forschungsrechte mal anzugucken, die er betreibt. Und das wird einfach wieder ein bisschen Möglichkeiten geben, um in der Praxis hier nochmal gezielter drauf zu schauen und eben auch Leistung zu optimieren. Oder eben auch mal andersrum zu sagen, okay, es gibt hier so einen kleinen Hack, den er auch vorgestellt hat, wie ich vielleicht meine Leistung durch eine reduzierte Kohlenhydrataufnahme auch kurzfristig nochmal steigern kann. Und darüber spricht jetzt mit uns
Niels Urdenblatt.
So, just tell me in a few sentences, what is your area of expertise and what do you do?
I'm a professor and head of research unit at the University of Southern Denmark. And my main research focus has been on muscle function. Say, why do we fatigue? And what's the meaning of fatigue? More specifically, I've been looking into signals in the muscle, calcium signals, and the role of glycogen. We know that glycogen is important for the muscle function, but we don't really, until recently, didn't know really why it's important, actually. So we got actually tried to have some solutions for that, actually, and has actually proven together with the colleagues in the field that there's a connection between low glycogen and the signaling in the muscle contractions.
Mm-hmm. What would you say was the, in all the time that you've been researching, what was the biggest surprise maybe, or where you changed your mind from the beginning to now?
Oh, that's actually happened quite a few times, I would say. And that's actually one of the fun things being in research. So one thing is actually that when it was actually beginning to get obvious for us that the glycogen actually controls these signals in the muscle cells, which actually in the end actually drives the contraction. So that's pretty much been the research line we're going into now. But early on, actually, I've been postdoc in Melbourne, in Professor George Stevenson's group. And there we actually, completely by chance, found that actually that mitochondria, the energy Kraftwerk, we say, whatever.
Powerhouse of the cell.
Powerhouse of the cell, you say often. I mean, doing most of the ATP. It's not only a powerhouse, it's also sends signals to the cell actually. And we mm-hmm. can actually show that when you're low in energy again, we could manipulate that in different ways. So say, well, suddenly somehow the force in the muscle actually dropped and it was independent of metabolites and so on. So we can actually also see that when they were low in ATP production, the membrane potential also falling. And actually, that was actually really fun. That was actually by chance and also because I did some mistakes. leaving out some inhibitors of the mitochondria, and then suddenly they actually function a lot better, and you could try to manipulate that in different ways. So that's pretty fun, actually. Yeah,
that's a good surprise. Making a mistake,
yeah,
but
that's
then
a classic one, whatever. Yeah.
And what would you say are the biggest takeaways from your research for the athletes themselves and all the coaches and therapists that are listening?
I mean, right now it's actually, I mean, that's not new. We just know that the glycogen is important, actually, but we also know pretty much about the level of glycogen you need to have in the muscle. I mean, you got quite a lot of glycogen in the muscle, and the trained actually got twice as much as untrained. But once you got below a certain level, then it's actually getting the limiting factor for muscle function. So we can say a lot more about this level now, actually.
Mm-hmm.
And as I said in the talk today, we also have tried to manipulate glycogen. I mean, you can also go fairly low in glycogen without it's inhibiting, and actually can save you some kilos or whatever when you're doing exercise. So
yeah,
that's maybe the take-home message, whatever. So, and more precisely, we can also say, well, how much carbohydrates you would actually eat during exercise and so on. But
mm-hmm. Yeah, carbohydrates during exercise is a big topic in endurance training.
Yeah.
Mm. But even in strength training, it's a big topic because supplements are a big topic in general.
Mm.
But would you say that carbohydrates during training, if you do regular strength training, is even needed?
I mean, it's a bit, it's not really clear to me. If you are fit when you start doing the exercise, as you're just a normal, whatever, fitness guy doing exercising for 1 hour, I would say it's not really needed. But if you do a more whatever, often do exercise, like twice in a day or mm-hmm. every second day or whatever, you can actually start speculating in how much carbohydrate you actually need to eat.
Yeah.
And as I presented during the talk here, we also have some data showing that although you don't really go, I mean, you only lose, if you exercise for one and a half hour, you only lose whatever, 30-40% of your total glycogen, which shouldn't be a problem actually for muscle function. But it's actually lost in specific fibers. So if you do high intensity, high loads of muscle training, lifting heavy weights, then you can actually be fairly low in your type 2 fibers. So some were even depleted, so on. So in other words, the average level of glycogen is not critical, but for the individual type 2 fiber, it's pretty critical, actually. So
yeah.
So that's on the other hand, you could say, well, maybe you should actually consider filling mm-hmm. those fibers up again. Yeah.
So maybe if you do a lot of exercises for the same muscle groups, then local fatigue could get so high that there would be maybe a good idea to have some carbohydrates, but
at least think about it not being low. You can say why. So think a little bit about how much carbohydrate you're eating actually, right? Just
But probably for the average fitness goer, gym goer that trains 3 to 4 times per week, relatively easy full body workouts, volume per muscle group isn't that high, then probably
but it's all provided that you eat relatively normal, whatever that is, actually. So you get a certain amount as say what is in the average German would do. So eat quite a lot of carbohydrates, some proteins also, and so on. So it's worth actually considering that, actually. So so that's the only issue, right? And also you can benefit, I mean, some, if you're really specialist or whatever, if you want to optimize everything, you can say, well, if you eat carbohydrate, you also would have high insulin in the blood.
Yeah.
And that's actually an anabolic hormone also. So that could also benefit. But now we're talking whatever, not the average fitness guy, whatever. Yeah.
So, und damit kommen wir zum Ende von der Folge. Ich hoffe, dieser Einblick in den Fitnesswissenschaftskongress hat euch gefallen und ihr habt auch die ein oder andere interessante Sache aufschnappen können. Wie gesagt, ich fand das Event super, hat richtig Spaß gemacht, alle Leute zu treffen. Die Vorträge waren echt top, die Leute, die eingeladen wurden, waren richtig, richtig gut. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal in 2 Jahren dann wieder. Es kann auch gut sein, dass man mich dann auch demnächst dann bei dem einen oder anderen NSCA Germany Event auch antreffen wird. Und damit sind wir am Ende für heute. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal und bis dahin bleibt stark. Ciao.